Hola chicos, les agradezco su concurrencia al acto de hablar, a los actos de lecturas que les voy a presentar aquí. Ese es el podcast Mesita Llenate, como dije la última vez, o mejor dicho, Mesita Cubrite, Mesita Ponte. Y yo también me pongo, estoy recalentito aquí, hablando y hablando. Y sí, quise conmemorar lo que dijo Lacan. Lacan, el psicoanalista francés, acerca del acto de hablar. Él dijo en uno de sus seminarios que, bueno, ya ven, no estoy cogiendo, pero estoy sintiendo la misma satisfacción como si estuviera cogiendo. Solo por hablar. Eso lo dijo Lacan y nos mostró que el placer, la satisfacción, el placer que sentimos en eso, en esa actividad de hablar, puede ser el mismísimo a placer que nos da el coger. Eso es un pensamiento que me da muchísimo, muchísimas ganas de hablar, sí, eso sí. Y bueno, no queda nada más que decir en español, solo que sí es el lenguaje apropiado para mí y lo que más, mis pensamientos más oscuros los tengo que desvelar, los tengo que, bueno, poner en español para que no se den cuenta mis oidores alemanes. Y con esto, und damit können wir schon zum Deutschen übergehen. Herzlichst willkommen zu Tischlein deck dich Folge 38 Mesita Ponete in Español. Und ich habe nur Spanisch angefangen, weil ja, es muss jetzt immer weiter so gehen, jede Folge ein bisschen mehr Spanisch reden, bis ich dann dazu vordringe, den kompletten Podcast auf Spanisch halten zu können. Dazu reichen halt meine Kräfte jetzt noch nicht ganz, muss noch ein paar Vokabeln lernen. Ein paar Sachen fehlen noch, habe ich da gerade wieder gemerkt. Wörter sind mir nicht eingefallen, zum Beispiel verstecken. Verstecken, was hieß das nochmal auf Spanisch? Ah, no me acuerdo. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja, Spanisch ist auf jeden Fall gut, um damit meine wirklichen Gedanken zu verstecken, weil es einfach die viel angemessenere Sprache ist. Aber damit sollte es genug sein. Genug. Ja, letzte Folge war ja ganz schön intensiv, habe ich dann gespürt, wo ich es nochmal gehört habe. Und sie ist natürlich noch nicht veröffentlicht, Folge 37. Gerade deshalb, weil das mit Sonne und Fleisch, das hat tief ins Fleisch geschnitten. Tief in die Seele. Was hat es mit mir gemacht, diese Folge? Ja, aber okay, jetzt sollte ich wirklich mal ein bisschen disziplinierter wieder sein beim Podcasten. Habe ja da über einen Monat verstreichen lassen zwischen Folge 36, zwischen der Aufnahme und Veröffentlichung, wie ihr sicher gemerkt habt, habe ich ja erwähnt, das Ungarn-Spiel. Und Ungarn, wie schön war das eigentlich, Ungarn gegen Deutschland, dass ich da immer wieder erwähnt habe. Und zwar immer wieder in den Momenten erwähnt habe, wo ich in Schwierigkeiten war im Diskurs, scheint mir. Weil am Anfang habe ich ja sowas gesagt wie, machen wir uns frei von der Gesellschaft. Aber was soll das genau heißen? Ja, wie kann man so aussteigen, sich so ganz frei machen von diesem autoritären Gefüge da, das uns schon von klein auf sagt, was wir zu begehren haben und wie wir zu leben hätten. Wie soll man sich freimachen? Ja, darauf habe ich natürlich auch keine Antwort. Und deshalb bin ich in dem Moment gerade dazu übergegangen, am Anfang zu sagen, ja, okay, ich habe mich frei gemacht, weil ich hier schon so raus bin aus dem, was so die Gesellschaft für wichtig hält und hier während dem Ungarnspiel sogar noch podcaste und einfach einen Scheiß drauf gibt, was die deutsche Nationalmannschaft da wieder macht. Genau. Nee. Das könnte man nur noch mal interpretieren, hier diesen Diskurs von Folge 36. Und immer wieder an zwei, drei Stellen hat sich dieses Thema des gleichzeitigen Fußballspiels da eingeschlichen. Und ja, es schien mir immer so, dass das wie ein Rettungsring für mich war, ein Punkt, wo ich ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen bin im Diskurs. Und ja, alles, selbst das eine Mal, wo es gehupt hat, dieses Auto von draußen, wo Deutschland dann immerhin das Unentschieden noch rausgeholt hat am Ende und hier ein kleines Hubkonzert auf der Straße von meiner Wohnung war, selbst da schien es noch so, das war wirklich ein Moment, da habe ich es gebraucht, da habe ich einen äußeren Anstoß gebraucht, weil ich mich in meinem inneren Diskurs so ein bisschen verfangen hatte, verhaspelt hatte und nicht mehr wusste mit der Liebe, was geschieht mir da, was sage ich da. Der Eros hat schon wieder seine Pfeile in mich geschossen und ich kann nicht mehr klar reden. Klar reden ist hier aber natürlich auch nicht gefragt, sondern einfach lang reden, so lang wie möglich, immer weiter und weiter. Ja, okay, sagt ihr euch vielleicht, was soll das für einen Wert haben? Viele Leute mögen gar keine längeren Podcasts und sagen, eine halbe Stunde ist doch genug. Aber ich sage nein. Beim Aufwachen-Podcast habe ich es ja gelernt. 6 Stunden Podcasts sind noch gar nichts, weil da waren ja hinten dran immer auch höhere Kommentare. Das heißt, 4,5 Stunden reine Sprechzeit, wirklich Podcastzeit, das hat mir oft noch nicht mal gereicht beim Aufwachen-Podcast. Von dem her sage ich euch, ja, damit es euch reicht, versuche hier wirklich weiter zu diesem unendlichen Podcast zu kommen, weil nämlich, wie wir gesehen haben, Folge 35, der Diskurs, den Sokrates aufgebaut hatte, ist ein unendlicher Diskurs und es liegt eigentlich kein weiterer Sinn drin in der sokratischen Methode der Befragung. Das ist so eine Pedanterie, so ein endloses Nachfragen, aber man muss da halt diesen Diskurs so anfangen, wenn man zur Wissenschaft kommen will und ein bisschen vom Mythos wegkommen will und von der Sophistik, die heute so einen negativen Nebenklang hat, aber damals eine sehr angesehene Kunstform war, oder die Rhetorik, ja, die Sophistik, die sophistizierteste Methode der Rhetorik, könnte man sagen. Wie dem auch sei, jedenfalls, ja, Sokrates und Platon wollten sich da abgrenzen und sagen, ja, okay, kann ja nicht sein, dass wir hier nur schöne Reden schwingen, sondern wir wollen ja auch mal zur Wahrheit vorstoßen und deshalb immer schön unterscheiden, ja, das Gute und das Schlechte, das Hässliche und das Schöne. Wie kann man das definieren? Und da stößt man schnell auf Widersprüche und die kann Platon ja auch nicht auflösen und Sokrates gesteht sich auch an vielen Punkten seiner Dialoge rundweg ein, dass er versagt hat, dass er nicht definieren konnte, zum Beispiel, was die Freundschaft überhaupt sein soll, dass er, ja, aber es ist trotzdem so subtil, diese platonischen Dialoge, nicht definieren konnte, was die Freundschaft ist, aber vielleicht ist dieser Weg dorthin, das alles zu durchdenken, was gesellt sich Gleiches zu Gleichem oder Ungleiches zu Ungleichem, dass diese Frage in dem anderen Dialog Lysis, den ich mal gelesen habe, Lysis, aber auf den will ich jetzt hier nicht zu weit eingehen, nur klar machen, was die sokratische Methode ist, die ist nicht so ausgeklügelt, sondern wirklich, wie Lacan es beschreibt, der Vater ist nicht die Mutter. Ja, das ist mal diese Gewissheit, die wir in unserer Sprache haben. Also irgendwie ist das ein anderer Begriff, Vater und Mutter. Das ist irgendwie nicht so das Gleiche. Ne? Das leuchtet jedem Kind schon ein. Aber nur darauf basiert eigentlich die sokratische Methode, zu sagen, ja okay, zergliedern wir hier die Begriffe mal und machen uns das uno por uno, eins für eins nach dem anderen klar, was hält hier einer eingehenden logischen Befragung stand. Und Logos, was wir so mit Logik übersetzen, naiv übersetzen würden, heißt ja eigentlich Sprache, wenn ich mich da richtig entsinne im Griechischen. Also der Logos, dieses Werkzeug der Wissenschaft ist einfach nur die Sprache und da muss man halt immer weitermachen. Das habe ich Ihnen nur gesagt, um zu rechtfertigen, dass ich auch immer weitermache und mich hier nicht zügele. Zumindest, wenn ich genügend Kraft habe. Einen richtigen Kraftakt heute, um richtig durchzuhalten und ja, meine Kraft rauszulassen. Ja, gab jetzt sicherlich einiges zu sagen, worauf ich noch mal kommen könnte. Der Vater ist nicht die Mutter, ja, in der Tat. Und in diesem Register können wir ja weitermachen. The Mamas and the Papas war diese Band mit dem Lied, das ist zum letzten Mal beim Intro gab. Vielleicht spiele ich hier einfach auch gleich ein Lied von wegen Lisbeth, bietet sich an und hat mich einfach wieder so fasziniert, diese Band, hervorragend. Aber ja, genau, was hier aber noch ein kurzes Vorwort, nämlich mit Bezug zu Bataille, den ich letztes Mal schon vorgelesen habe. Jetzt fängt meine Lüftung hier schon wieder an, der Laptop ist auch einfach nicht mehr der jüngste, aber egal, solange er noch rechnet. Ja, was ist der Sinn dieses Podcasts? Hier finden wir das sehr schön, bei Bataille in diesem Buch Der Wille zur Chance, Nietzsche oder Der Wille zur Chance, Seite 189. Das ist also eher gegen Ende des Buches. Und es ist eine Art Tagebuch, was er hier führt. Ja, hier vielleicht auch, genau, mein Podcast-Tagebuch. Und ja, Zeit, dieses Buch abzuschließen, sagt er, und dann weiter. Die erschütternde Frage dieses Buchs, gestellt von einem hilflosen Verwundeten, der langsam seine Kräfte verliert, der dennoch zu Rande kommt, der geräuschlos, mühelos das Mögliche erahnt, trotz aufgetürmter Hindernisse sich in die Mauerspalte gleiten lässt. Diese Frage also ist folgende. Wenn kein großes Triebwerk mehr da ist, in dessen Namen gesprochen werden kann, wie ist dann das Handeln auszurichten? Wie ist zum Handeln aufzufordern und was ist zu tun? Das ist diese geniale Frage von Bataille. Und hier lese ich nur noch ein Stück weiter. Alles Handeln bis zu uns beruhte auf der Transzendenz. Wo man vom Handeln sprach, hörte man stets das Klirren von Ketten, die Phantome des Nichts in den Kulissen herumschleppten. Ich will nur die Chance. Sie ist mein Zweck, mein einziger und mein einziges Mittel. Wie schmerzvoll ist es, zu gewissen Malen zu sprechen. Ich liebe, und es ist meine Marter, nicht erraten zu werden, Worte aussprechen zu müssen, die noch klebrig sind von der Lüge, von der Hefe der Zeit. Es widert mich an, hinzuzufügen, in der Befürchtung grober Missverständnisse. Ich mache mich über mich selbst lustig. Ich mache mich lustig über mich selber. Ich wende mich so wenig an die Böswilligen, dass ich die anderen bitte, mich zu erraten. Die Augen der Freundschaft reichen allein zu, weit genug zu sehen. Allein die Freundschaft ahnt das Unbehagen, das das Aussprechen einer festen Wahrheit oder eines Ziels bereitet. Wenn ich einen Mann des Gewerbes bitte, meinen Koffer zum Bahnhof zu tragen, gebe ich die erforderlichen Auskünfte ohne Verdrießlichkeit. Wenn ich das ferne Mögliche beschwöre, das wie eine heimliche Liebe die zerbrechliche Intimität berührt, widern mich die Worte an, die ich schreibe, sie erscheinen mir leer. Ich schreibe nicht das Buch eines Predigers. Es schiene mir gut, wenn man mich nur verstehen könnte um den Preis tiefer Freundschaft. Ja, okay, soweit hierzu. Diese Frage, also die ich mir auch stelle, ist natürlich, ja, mein Gott, wenn es jetzt keinen Gott mehr gibt, Herr Gott, ja, wie soll ich dann überhaupt noch sprechen? Alles beruht immer auf der Transzendenz, alles immer darauf, dass es was zu tun gibt für die Menschheit, dass die Menschheit aufblicken kann zu einem höheren Wesen und sich sagen kann, ach, so ordnen sich die Dinge, und lieber noch glauben, selbst wenn man eigentlich weiß, dass das mit den alten Göttern, mit dem christlichen Gott, dass der christliche Gott getötet wurde vom Logos, genau, der Logos, der dann in der Aufklärung zum Vorschein gekommen ist und einfach stärker geworden ist und diese Art des Glaubens, ja, des althergebrachten, tradierten Glaubens besiegt hat. Aber selbst dann sagte Hegel ja noch und Kant und so weiter, die Philosophen, die dann auch schon nicht mehr richtig an Gott glaubten, aber die sagten, ja gut, komm, ist immer noch besser, diese Vorstellung von Gott zu haben. Hegel sagte, Gott ist eine wichtige Vorstellung. Kant auch so ungefähr, und da erinnere ich mich auch noch an den Aufwachen-Podcast mit Robert Habeck, beziehungsweise, glaube ich, eine Folge, eine Besprechung von Jung und Naiv mit Robert Habeck, wo Habeck nämlich sagte, ja gut, seine Lieblingsphilosophen sind Kant und Camus. Und bei Kant findet er das halt so geil, dass er sagte, ja okay, ich kann nicht mehr mit meinem Verstand glauben, aber es ist doch immerhin noch besser. Irgendwie ist es immer noch besser, ja, die Vorstellung von Gott beizubehalten, weil sonst, was bleibt sonst schon noch? Also irgendwie müssen wir doch noch ein Triebwerk finden, um unser Handeln auszurichten. Das war es, was Robert Habeck so gefiel an Kant. Ja, aber mir gefällt Kant halt nicht so, habe noch nie gelesen und hier auch nicht, sondern einfach nur das von Bataille, ja, dass er sagt, aber dieses Triebwerk ist ja nicht mehr da, und warum sollen wir dann weiter diese Fiktion aufrechterhalten? Vielleicht hat Hegel schon recht, ja, halten wir weiter an diesem Begriff Gott fest, Das ist eine wichtige Vorstellung, aber im Grunde tötet man, besudelt man Gott mit dieser Aussage von Hegel viel nachhaltiger als mit einer Aussage von Nietzsche zum Beispiel, der sagen würde, Gott ist tot. Hegel hat da ja eigentlich viel Schlimmeres gesagt, wenn er sagt, ja gut, Gott ist halt eine wichtige Vorstellung. Also das ist ja wirklich der Gipfel der Blasphemie, was Hegel da gesagt hat. Aber okay, hier Partei, wie ist zum Handeln aufzufordern? Genau, ich weiß nämlich auch nicht, was zu tun ist. Das ist auch immer das mit dem Kommunismus, wo ich mich so jetzt zum Kommunisten reingebildet habe. Vor allem durch Marlon Grunz hervorragende Schriften. Ja, ist natürlich auch immer die Frage, ja gut, aber müsste ich mich nicht organisieren, wie es dann immer auf Twitter heißt, ja, organisier dich doch mal, ihr tritt in die DKP ein, was weiß ich, irgendwie handeln, irgendwas muss doch zu tun sein, wenn du diese Erkenntnis vollzogen hast. Aber ich weiß nicht, was zu tun ist und ich will hier einfach rausfinden, was, wie ist eigentlich das Handeln auszurichten? Ich komme einfach nicht klar, kann es sein, dass man einfach nur faul sein könnte und einfach in den Tag hineinleben könnte. Und dass das auch schon ganz richtig wäre, ja, das weiß ich nicht. Wie ist zum Handeln aufzufordern und was ist zu tun? Ja, Lenin hat ja dieses Buch geschrieben, Was tun? Das ist sicher auch hervorragend zu lesen, aber jetzt wollte ich halt hier erst Partei lesen. Und ja, was ist zu tun? Das ist halt diese Frage. Genau, kann es sein, dass mit dem Geschlechtstrieb diese Lust und diese unglaubliche Wollust und diese Raserei, in die man da versetzt wird, wenn man nur eine attraktive Person sieht auf der Straße oder in einem Geschäft, in der Bahn, einen kurzen Blickwechsel und einen Blickkontakt kurz aufnimmt, kann es sein, dass das zu tun eigentlich auch schon eine ganz gute Ausfüllung dieser Lehre des Lebens wäre, dass das also ja, genau, das wäre, wozu aufzufordern ist und so ist zu handeln, genau, nämlich diese Chancen zu ergreifen. Und was heißt das ja? Ich sagte ja schon, mir fällt es immer schwer zu reden, deshalb muss ich das hier niedrig ansetzen, was überhaupt eine Chance ist. Eine Chance ist auch, sich überhaupt schon zu trauen, in diese Augen zu blicken und dann nicht schon wieder aus Schüchternheit und Scham einfach weiterzulaufen oder sich gar nicht zu trauen, Blickkontakt aufzunehmen. Und ja, aber das wirklich wäre natürlich dann die Worte, die, sich der Worte, sich der Sprache zu bedienen, ein Gespräch anzuknüpfen. Und ich dachte einfach, ja, vielleicht interessieren sich ja noch mehr Leute für meinen Podcast. Warum nicht es einfach mal probieren, Leute so anzusprechen, ob sie gern Podcast hören, ob sie in meinen Podcast reinhören wollen. Aber dann, ja, auch immer dieser Widerwille, auch immer diese Frage, warum darf ich das überhaupt tun? Darf ich mich das trauen? Und das ist diese Frage, wo ich heute auch schon wieder dachte, als ich in der Bäckerei war, ja, jetzt hätte ich die Verkäuferin eigentlich gerne mal gefragt, was sie so von Podcasts hält und ob sie mal gern reinhören würde da bei mir. Einfach so, um ein unverfängliches, zwischenmenschliches Kontaktangebot bereitzustellen. Das ist diese Chance, aber gleichzeitig entgleitet sie mir immer diese Chance, immer wieder und immer wieder sich sie vorbeiziehen. Und genau das wollte ich hier sagen, um hier ganz ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ich habe das nämlich schon so ein bisschen erahnt, was Partei hier beschreibt, warum es so schmerzvoll ist zu sprechen. Ich liebe und es ist meine Marter, nicht erraten zu werden. Klebrig sind die Worte von der Hefe der Zeit. Ja, das ist nämlich, was ich so spüre mit der Liebe. Ist halt das, ja, sich so. Ist nämlich dieser Gedanke, den ich auch schon früher mal ausgebreitet habe, dass es auch schon dem Begriff der Liebe nahe kommt, wenn man nur diese attraktive Person sieht, in der Bäckerei oder sonst wo in der Bahn, einfach nur sieht und sagt, jetzt will ich aber gern mal Kontakt aufnehmen, gern was sagen, einfach gern diese Person kennenlernen und fragen, ob sie auch, und mal ausloten, ob sie auch Interesse hat, vielleicht an einem Gespräch. Das, dieser Moment des Begehrens, ist schon nah dran an der Liebe, sagte ich, beziehungsweise sage ich jetzt einfach hier und heute, ohne Gewissheit, dass das wahr wäre, aber ja, das muss ich einfach so aufstellen als Postulat und das ist so unglaublich schmerzhaft, diese Liebe, die doch so eine große, ewige, einzigartige Idee sein soll, zu der einen Person, zu der wahren Hälfte, wie es in Folge 36 ausgearbeitet wurde, ja, nach der auch ich mich sehne, die wahre Hälfte, die fürs ganze Leben reicht. Und ich sage ja ganz klar, ja, bis wir 80, 90 Jahre alt sind, so lang würde ich gern auch mit meiner Geliebten zusammenbleiben und einfach sagen, ja, wie bei Aristophanes, es muss diese Hälfte sein und am besten, wenn es gehen würde, noch zusammengeschweißt werden von Hephaistos, dem Schmied, mit seinem Hammer und Amboss und Schweißgerät, was weiß ich, aber einfach nur zusammenkleben für immer, das wäre für mich auch so die Liebe. Aber gleichzeitig diese Chance da draußen auf der Straße, die sich bietet, wenn einfach nur eine interessante Person einen anblickt, wie kann das sein? Das ist, glaube ich, wirklich diese Spannung und das, was einen so zum Zerreißen bringt, was ich hier rauslese, was bei Bataille, der halt auch meinte, ja okay, er hat sich in diese eine Frau verliebt, K, mit Nachnamen nennt er sie immer nur K, aber deshalb sollte man sich ja nicht die Chancen da auf der Straße entgehen lassen. Hier hat er halt ein schönes Mädchen mal gesehen und darüber geschrieben, was ihm dann für eine Wollust befallen hat. Und da schrieb er, ja, die Liebe zu K ist schön und gut, aber deshalb sich wegen der fernsten Chancen sollte man sich doch nicht die nächsten Chancen entgehen lassen. Dieses Mädchen da auf der Straße ist eine sehr nahe Chance. Und das für K, die ewige Liebe, die auch für mich so ansprechend ist, ja, halt immer so eine bisschen ferne Chance auf etwas, was da geschaffen werden kann, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht, wenn man so zusammen ist. Diese ferne Liebe, die auch so unglaublich schön ist, aber ja, die halt vielleicht nicht die einzige Liebe ist. Aber damit genug von Bataille, das habe ich hier nur zur Einleitung gesagt, weil es so unglaublich schön ist, um zu erklären, warum man schon wieder Podcast muss oder was hier auch die Grundlage meines Sprechens ist, diese Verzweiflung, wenn es keinen Gott gibt und es wirklich nichts zu tun gibt, nichts mit Recht eigentlich gesagt werden kann. Was, ja, da muss ich halt selber rausfinden, was so sagbar ist. Ja, und jetzt glaube ich, kann ich das erste Lied spielen. Ich fühle mich schon wieder ein bisschen leer geredet. Ein bisschen schnell bin ich heute unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, gerade vielleicht auch wegen dieser Sehnsucht nach dem Spanisch sprechen, das ja auch so schnell und ratternd klingen kann. Das einfach viel schöner ist als Deutsch und ich will einfach nicht mehr so viel Deutsch sprechen. Aber ja, okay, heute werden wir einige Sachen durchgehen, aber jetzt spüre ich echt, dass ich mal kurz eine Pause brauche, mal kurz dieses Lied einspielen will. Und ja, ich glaube echt, das eine von wegen Lisbeth passt ganz gut. Ich habe mich schon wieder in 11 Minuten verliebt. Ja klar, so wie ich auch. Ich verliebe mich auch immer in 11 Sekunden. Einfach so verliebt. in einem Moment. Und ja, das ist einfach ein bisschen das... ein bisschen schwierig, damit klarzukommen. Aber hier habe ich dieses Lied gleich gefunden und werde es gleich mal spielen. Und ja, von wegen Lisbeth, 11 Minuten. Viel Spaß damit.
Ich wüsste voll gern, ob's Fotos eurer Reise gibt. Dein Hafermilch-Cheesecake ist wirklich sehr sahnig und komplett ohne Zucker. Schmeckt man fast gar nicht. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Ich glaub, der Fit zu dem Buch wird ein Traum. Langsam ist wirklich schon viel zu lang her. Du fehlst mir nicht mehr.
Canción buenísima. Ahora seguimos con la poesía. Sí. Ja, das war ein schönes Lied. Und 11 Minuten ist, glaube ich, einfach nur diese Werbung, die man immer wieder sieht, da für, wie heißt das, Parship oder so eine Dating-Site. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Und dieses Lied will ich jetzt nicht mehr viel reininterpretieren, außer dass es einfach so eine wunderbare Leichtigkeit ausstrahlt. So eine wunderbare, ja, Vergänglichkeit. Darin kommt natürlich zum Ausdruck die Vergänglichkeit der Beziehung. Carina erscheint ihm jetzt anscheinend schon nicht mehr so begehrenswert. Irgendwie, ja, nervt sie ihn vielleicht sogar ein bisschen durch ihre Aussagen dazu, Polizeigewalt und so weiter, dass der Markt das regeln würde. Ja, da kann ich natürlich auch nur lachen. Aber in der Liebe verzeiht man das alles und ja, aber da ist die Liebe ein Stück weit erkaltet, wie sich anfühlt. Aber man kann sich ja trotzdem immer wieder verlieben, in 11 Minuten sogar. Und ja, sogar ohne Parship, sage ich einfach. Es geht auch viel schneller, alle 11 Sekunden, sage ich mal. Das ist wirklich die Geschwindigkeit der Liebe. Und jetzt machen wir aber weiter mit Poesie. Poesie, dachte ich, Rimbaud, ja, dieses Gedicht Sonnenfleisch hat was in mir aufgewirbelt, eine Wunde hinterlassen. Ich dachte, dass ich da nochmal was dazu sagen muss. Gut, das eine, da hat man natürlich ein bisschen Leid, ein bisschen antifeministisch, diese Stelle mit die Frau vermag nicht mal mehr Hure zu sein. Ja, tut mir leid, das so vorgelesen zu haben, und ich verstehe auch nicht, was, wie man diesen Vers interpretieren kann. Die Hure verstehe ich nicht ganz, aber es gibt viele andere schöne Verse, die wir hier noch, die ich hier noch interpretieren kann, weil ich dazu letztes Mal gar nicht mehr in der Lage war, nachdem ich das vorgelesen hatte, sondern Fleisch. Und dann hatte ich ja dieses andere Gedicht mit Prosa, Prosa-Stückchen durchsetzte Gedicht Hunger vorgelesen, was so wunderbar ist. Hunger, ja, ich habe auch immer Hunger. Auch immer so einen Hunger, aber nicht unbedingt nur Hunger. Ja, natürlich sexuellen Appetit könnte man meinen, Hunger auf Essen, aber nein, es geht um was ganz anderes. Hatte ich da ja gesagt, Hunger auf die Kieselsteinchen, das zu vertilgen, was eigentlich unverdaubar ist. Das war dieser Hunger von Rimbaud. Und diesen Hunger habe ich nämlich auch, diesen Hunger nach so Fantasieprodukten, nach so einer gewaltigen Überschreitung des Möglichen, dessen, was man realistisch nennen könnte. Das geht mir einfach ein bisschen gegen den Strich. Und ja, deshalb habe ich auch immer diesen Hunger nach Kieselsteinchen und so weiter, wie es da hieß. Aber jetzt wollte ich hier nochmal zu Sonne und Fleisch kommen. Die Sonne, zärtlicher Fokus des Lebens, kippt brennende Liebe auf die hingerissene Erde. Ja, und hier muss ich schon einhaken und sagen, ja, es ist ja tatsächlich so, dass diese Sonne die Energie liefert für die ganzen Pflanzen, dass sie Photosynthese machen können und so weiter und auch fürs Meer. Auch das Meer braucht sicherlich die Sonne und viele Lebewesen ernähren sich einfach von ihr. Und das ist diese brennende Liebe, die die Sonne da umsonst liefert. Und ja, das kann man einfach so spüren, schreibt er hier dann, dass die Erde, die ganze Erde, ein Lebewesen ist, das Embryonenmeer umschließt. Das Embryonenmeer. Ja, und dann sehnt er sich einfach nach den Zeiten antiker Frische, nach geilen Satyren und tierischen Faunen, nach Göttern, die vor Liebe rasend in die Baumrinden bissen. Ja, genau das. Ja, also nach diesen alten Zeiten mit Pan, dem Gott der Erde, glaube ich. Aber da muss ich mich noch genauer einlesen, diese griechische Mythologie, denn das ist ja wirklich hochinteressant. Also das muss man sich mal vorstellen. Göttern, die in die Baumrinde beißen, vor lauter Lust, weil sie es auch nicht mehr aushalten. Und das ist ja einfach so ein Vorbild, was man als Sterblicher sich dann zum Vorbild nehmen kann, um selbst auch zu sagen, ja, dann muss diese Lust ja wirklich was Gutes sein, wenn die Götter schon so rasend werden. Dann kann ich es vielleicht auch mal probieren. Alle Menschen, das Blaue Meer und alle Tiere hatten die göttliche Liebe. Weil er stark war, war der Mann sanft und rein, schreibt er dann hier, ja. Und heute sind wir vielleicht einfach schwach und deshalb fühlen wir innerlich, dass wir nicht so sanft sind und nicht so rein, sondern voller Gewissensbisse und Begierden, die uns belasten und ins Gewissen beißen. Heute sagt er, ich weiß Bescheid. Ja, das ist all das Elend heute. Läuft durch die Gegend, Augen und Ohren verrammelt und verstopft. Das, aber was ich hier dann so schön finde, dann geht es dazu über zu sagen, ja okay, dann muss der Mensch jetzt halt Gott werden, jetzt ist vorbei mit den Göttern. Der Mensch ist König, der Mensch ist Gott, aber was ist dann mit der Liebe? Da sagt er halt, wäre besser, die Liebe wäre eigentlich immer noch Gott, besser der Mensch zierte an deiner Brustwarze. Zybele, das weiß ich jetzt auch nicht, wer war eigentlich Zybele, hätte ich auch mal googeln sollen. Aber das kann ich jetzt nicht, ich muss hier im Flow bleiben. Für nächstes Mal heben wir uns das auf mit Zybele. Ja, das nochmal Astarte. Weil, was ich hier so schön finde, diese Göttin mit den großen schwarzen Kriegeraugen brachte dem Baum die Nachtigall und in den Herzen die Liebe zum Singen. Die Kriegeraugen sind das, ja. Okay. Ja, und dann beschwörte da diese göttliche Mutter, die Göttin der Schönheit, Aphrodite, wird hier genannt und wird entgegengesetzt diesem christlichen Verlangen nach Unsterblichkeit. Die Liebe zu der sterblichen Schönheit ist irgendwie schöner und höher zu schätzen als die nach Unsterblichkeit. Köstliche Farce, die Welt piept und verhöhnt die göttliche Süße der Liebe. Ah, genau, dann das hier. Das hier kann ich nochmal vorlesen. Und dieser Fetisch, dem du so viel Unschuld verliehen, der unseren Leben vergöttern sollte, die Frau, damit der Mann seine arme Seele belichten könnte, um langsam steigend in unendlicher Liebe seinen irdischen Käfig zu verlassen und zur Schönheit des Tages vorzustoßen. Die Frau versteht's nicht mal mehr, Hure zu sein. Ja, okay, jetzt habe ich das wieder vorgelesen. Aber ja, diesen letzten Satz verstehe ich nicht ganz, aber das davor ist ja so schön, dass der Mann einfach so ein armer Wicht ist. Kaum ein Lichtchen brennt in seiner Birne. Aber ja, damit er seine Seele überhaupt belichten kann, muss er halt dieses Bild der Frau vor Augen haben. Wenn er da langsam steigend, das spüre ich halt auch. Erst dann, wenn man sich so verliebt, kann man sich selbst wieder so ernst nehmen und sagen, ja, jetzt sollte ich aber wirklich auch mal irgendwie meine Seele belichten, sollte ich hier ja wirklich mich ernst nehmen, weil ich will doch für die andere was darstellen. Also da kann der Mann langsam steigend in unendlicher Liebe zur Schönheit des Tages vorstoßen. Das ist ja das Entscheidende. Schönheit des Tages hier mit Bindestrichen geschrieben, beziehungsweise Gleichheitszeichen werden hier in dieser Edition immer verwendet, um Wörter so zusammenzuschweißen. Das ist sehr schön. Gleichheitszeichen wie in der Chemie, wo es ja auch, wo ja die einzelnen Atome dann so verbunden sind über auch so ein Gleichheitszeichen. Wenn ich mich da richtig erinnere an die Schulzeit, immer wieder diese kovalenten Bindungen oder wie auch immer das heißt. Jedenfalls ist das auch alles so verbunden, wie hier im Gedicht immer. Schönheit des Tages ist also auch so zusammengeschweißt zu einem Wort. Ja, und warum? Weil es nicht um die ewige Schönheit geht, die wir meinen, Platon hätte die gepredigt. Nein, sondern um die Schönheit des Tages. Es gibt doch heute bestimmt schon eine Schönheit, die mal ganz gut wäre wahrzunehmen. Ja, das ist einfach, was da drin steckt. Die ewige Idee der Schönheit kann einen vielleicht so sehr lähmen, dass man gar nicht mehr den Gedanken wagt, dass es auch heute schon eine Schönheit des Tages geben kann, die nicht so vollkommen sein muss und nicht so die ewige Liebe, die, zu der man da schon vordringt, aber einfach das, was heute möglich wäre, heute an diesem Tag. Und dann, ja, dann geht es weiter. Der Mensch hat alle Rollen ausgespielt, seine Götzen zerstört, erschöpft und dann ja das Göttliche unter seinem fleischlichen Ton steigt und steigt, flammt auf unter seiner Stirn. Und wenn du siehst, wie er alle Horizonte erforscht und all die alten Zwänge verschmäht und frei ist von aller Furcht, wirst du ihm heilige Erlösung geben. Glänzend schillernd wirst du aus dem Schoß der großen Meere tauchen und über die Weite des Universums mit unendlichem Lachen unendliche Liebe breiten. Die Welt wird vibrieren wie ein einziger Musikkörper im Fieber einer kosmischen Liebkosung. Die Welt dürstet nach Liebe, du stillst sie gewiss. Wen redet er hier eigentlich an, frage ich mich. Ist es Aphrodite, die Göttin? Nee, ich kann es nicht genau rauslesen. Aphrodite oder Cybele, ich nicht mal weiß, wer soll das sein, aber okay. Und dann aber hier, das ist auch so schön, ach, dieses Gedicht ist so lang, aber hier das Denken, endlos lang, gezügelte Wildstute, bricht los von seiner Stirn. Ja, genau, das Denken ist einfach zu lang. Ist einfach zu lang, um überhaupt noch was Sinnvolles aussagen zu können. Der Mensch will immer alles sondieren und einsehen. Aber was soll das bitte? Ich mache hier diesen Podcast, um zu warnen vor den Gefahren des Denkens, weil ich selber auch so weit getrieben habe damit, dass ich sage, das ist gar nicht mal so schön. Ist gar nicht mal so denkbar alles. Da verstrickt man sich nur in Widersprüchen und ist ganz schön schmerzhaft eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja, nicht so angenehm, wie sich vielleicht der Schönheit zu widmen. Ein schönes Gedicht wie das hier. Also der Mensch und dann das Denken. Der Mensch will alles sondieren und einsehen. Das Denken endlos lang. Gezügelte Wildstute bricht los von seiner Stirn. Und es weiß weshalb. Genau. Es weiß, ja, der Mensch weiß noch nicht mal, wozu er denkt, aber er stellt sich so vor, ja, da wird es was geben, Gott vielleicht, diese Transzendenz, es wird schon irgendwie gerechtfertigt sein, das alles zu denken. Aber was wird passieren mit dem Mensch? Wird er diese Wahrheit überhaupt anerkennen können? Da stellt Rambeau dann ja diese Frage. Wird der Mensch, wird er sehen können? Wird er sagen können, das ist meine Wahrheit? Ist die Stimme des Denkens mehr als ein bloßer Traum? Weil sehen, das ist ja das, was Rambeau auch in den Seherbriefen beschrieb. Der Dichter muss erstmal sehend werden. Das ist es so. Die Dinge an sich rankommen lassen, in sich einlassen und sehen lernen. Dann kann man zum Dichter werden. Aber wird der Mensch überhaupt so weit kommen, zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich gedacht und das ist auch meine Wahrheit, oder wird er danach immer wieder sagen, so wie es mir oft geht, jetzt habe ich das gedacht, aber irgendwie, ja, passt es doch nicht mehr zu mir, jetzt muss ich es wieder abstoßen, alles, was ich gedacht habe, das ist nicht mehr meine Wahrheit. Und das ist halt das Elend des Denkens. Aber das ist so schön, muss ich hier gleich nochmal vorlesen, nämlich lese ich einfach nochmal da bei der gezügelten Wildstute, weil das ist wirklich so eine schöne Metapher. Da lese ich nochmal weiter. Alles sondieren und einsehen. Das Denken, endlos lang, gezügelte Wildstute, bricht los von seiner Stirn. Und es weiß weshalb. Frei wird es fließen und der Mensch wird seine Wahrheit anerkennen. Weshalb dieser schweigende Himmel und unergründliche Raum? Weshalb das Sternengewimmel, goldene Staubkörner des Alls? Was erblickt man, wenn man endlos steigt und steigt? Führt ein Hirte diese Sternherde durch die Schrecken aller Räume und all diese Welten von Unendlichkeit umarmt, vibrieren sie im Rhythmus einer ewigen Stimme? Und der Mensch, wird er sehen können? Wird er sagen können, das ist meine Wahrheit? Ist die Stimme des Denkens mehr als ein bloßer Traum? Schnell blüht auf der Mensch und verwelkt noch schneller. Was passiert mit ihm? Sinkt er auf den Grund eines Ozeans aus Sperma, Fötus und Embryo, in den Abgrund eines ungeheuren Tigels, in dem eine Mutter Natur ihn neu zusammensetzt zum lebendigen Geschöpf, um als Rose zu lieben und als Kornfeld zu blühen? Wissen lässt es sich nicht. Wir sind verkauert in einem Mantel aus Verleugnung und engen Chimären. Menschen, Affen, aus der Vulva der Mütter gefallen, unsere fahle Vernunft verdeckt uns die Unendlichkeit. Wir wollen schauen, doch der Zweifel peinigt uns. Der Zweifel, trüber Vogel, schlägt uns mit seinem Fittich. Und der Horizont entflieht in fortwährender Flucht. Okay, ja, das ist hier. Habe ich schon wieder mitgerissen. Und mir war nur das hier wichtig, wo er sagt, ja, wer ist eigentlich der Hirte all dieser Sterne da oben? Die Planeten bewegen sich irgendwie. Der Mensch stellt sich diese Frage, wer ist der Hirte? Ja, das ist nicht so lächerlich, wie es klingt, sondern das waren halt die Fragen, die sich die Urmenschen früher vielleicht gestellt haben, aber die Fragen, die moderne Wissenschaft stellt, sind auch immer noch die gleichen. In der Physik, wie ich sagte, immer noch keine vereinheitlichte Theorie des Ganzen, wie das alles funktionieren soll mit der Quantenmechanik und Relativitätstheorie zusammen. Die passen immer noch nicht zusammen, ist immer noch widersprüchlich, was die Physik da fabriziert, und trotzdem vertrauen wir einfach so und denken, ja, ja, wir sind den Urmenschen so überlegen mit ihren Mythen, aber es ist einfach Quatsch, sondern diese Fragen hier, die faszinieren einen ja noch immer. Was erblickt man, wenn man endlos steigt und steigt? Wenn man seine Teleskope in die fernsten Winkel des Universums richtet, das sich so unendlich schnell ausdehnt. Was erblickt man da? Was soll da sein? Das sind doch immer noch die wichtigen Fragen, die uns heute immer noch so brennend unter den Nägeln brennen. Mir zumindest scheint es schon so. Das ist einfach, was das Denken so in Beschlag nimmt und so fasziniert. Führt ein Hirte diese Sternherde durch die Schrecken aller Räume? Natürlich, diese Räume, die Unendlichen, sind etwas Schreckliches. Wie es der Philosoph, vielleicht Blaise Pascal, mal beschrieben hat, mit diesem Horror Vacui, der Horror vor den leeren Räumen. Und dieses Universum ist doch ganz schön groß und ganz schön leer, sagt uns die Physik, ja. Es ist nur ein ganz minimaler Teil, der überhaupt von Materie bestückt ist. Alles andere ist einfach nichts, einfach Vakuum. Gibt es natürlich schwarze Löcher, aber auch schwarze Löcher haben ja noch Masse. Die haben ja noch Energie, aber das sind ja die großen Ausnahmen. Solche Klumpen wie schwarze Löcher oder Planeten oder Sonnen sind ja Ausnahmen im Gegensatz dazu, dass in meisten Stellen einfach rein gar nichts ist und unendliche Leere, wie es scheint. Ja, das ist faszinierend hier. Die fahle Vernunft verdeckt uns die Unendlichkeit. Ja, das ist In der Tat, die Vernunft ist in der Tat ganz gut beschrieben mit diesem Adjektiv fahl. Wäre ganz schön, wenn man mal die strahlende Vernunft sehen könnte. Aber das, was ich halt immer nur so zu Gesicht bekomme, ist immer nur so ein Abglanz, ein fahles Leuchten, wo man tatsächlich auf die Idee kommen kann, dann ist es besser, eigentlich besser, nicht mehr im Namen dieser Vernunft zu sprechen, sondern vielleicht sich der Unvernunft hinzugeben. Vielleicht, ja. Jetzt bin ich hier schon fast ganz am Ende meiner Interpretation dieses Gedichts. Vierter Abschnitt jetzt. O Glanz des Fleisches, o Glanzideal. Das ist natürlich das Ideal, das ich hier auch versucht habe aufzustellen. Ob wir nicht anstatt der alten Götter, der alten christlichen Theologie, diese Theologie der Chance setzen könnten von Latei, dass wir sagen, diese Chance auf ein Liebesspiel ist das eigentliche Ideal, das wir uns vorsetzen können und in dessen Namen, zu dem wir aufrufen können, in dessen Namen wir sprechen können. Da kommt Bacchus, ja, das war ja so schön, wo Bacchus da auf dem Fluss daher kommt. Das lese ich hier nochmal vor, vielleicht diesen Abschnitt. O Jungfrau, sanftes Kind, das eine Nacht zersprungen hat, schweig still von den phrygischen Feldern her mit seinem Goldkarren, den schwarze Trauben zieren, den lüsterne Tiger und amarantene Panther ziehen, nährt sich Bacchus und färbt entlang der blauen Flüsse die schummrigen Moose rot. Zeus, Stier, auf seinem Nacken wiegt ein Kind, sich der nackte Leib der Europa. Ihren blanken Arm wirft sie um den nervösen Hals des Gottes, der schauert in den kalten Wogen. Langsam dreht er seinen vagen Blick nach ihr, und sie hat die blasse Blütenbacke an seine Stirn geschmiegt, Augen geschlossen, und sie vergeht in einem göttlichen Kuss, und die Wellen mit ihrem Goldshampoo beblühen ihre Haarflut. Zwischen Lorbeerrosen und Lotusschwätzern kurft verknallt der große Traumschwan, umarmt Leda mit den Weißen seines Flügels. Ja, gut. Hier kann ich noch mal drauf kommen, auf diese merkwürdige Schreibweise hier immer wieder bis hin, dass immer wieder ganze Worte in Großbuchstaben geschrieben sind. Ganze Worte oder nur Teile von Worten groß. Das ist halt diese spezielle Edition, glaube ich, hier von Matthes und Seitz, die gesagt haben, ja, vielleicht ist das auch etwas übertrieben geraten hier mit der Großschreibung, aber sie wollten das einfach ja getreu übersetzen von Rambo, nicht so wörtlich, sondern den Fluss der Emotionen da hinüber zu übersetzen ans andere Ufer der anderen Sprache, an unser Ufer hier der deutschen Sprache. Das also, deshalb bedienen sich da so großzügig den Großbuchstaben, und was ich da so interessant fand, bei dieser Stelle von vorher, doch der Zweifel peinigt uns, da ist dann zwei groß geschrieben und bei peinigt ein groß geschrieben. Die fahle Vernunft verdeckt uns die Unendlichkeit. Wir wollen schauen, doch der Zweifel peinigt uns. Der Zweifel, trüber Vogel, schlägt uns mit seinem Fit-Ich. Und dann Ich groß geschrieben. Das ist sehr gut. Natürlich sind wir heute im Zeitalter des Ichs angelangt, das Ich, das so wertvoll sein soll und wo wir unsere Biografie dementsprechend gestalten müssen, was unser einzigartiges Ich verlangt, was die Selbstverwirklichung da uns abverlangt. Fit Ich, deshalb so schön hier. Dieses Ich ist aber halt leider mit dem Zweifel, steht es in engem Zusammenhang. Ja, ja. Das lässt sich, glaube ich, nicht leugnen. Aber Zweifel, da steckt die Zwei drin. Es geht irgendwie um den Übergang von der 2 zu 1. Zweifel peinigt uns. Ja gut, ich würde halt sagen, die 2, das ist natürlich diese Form der Liebe. Immer noch so in der herkömmlichen Weise, auch wenn ich ja gesagt habe, auch wenn ihr euch nach einem Drittel sehnt, ist ja ganz egal, ob ihr euch auch nach eurer verlorenen Hälfte sehnt, ihr Hörerinnen und Hörer, oder sogar nach einem Drittel, wie beim Trärchen, das Trärchen, das in meinem Aufwand-Podcast gespendet hat, ob ihr euch nach zwei Dritteln sehnt oder nach drei Vierteln oder nur nach zwei Vierteln von nach zwei Vierteln von einer Viererbeziehung, völlig egal. Aber die herkömmliche Form ist ja immer noch die Zweierbeziehung. Und von der 2 geht es hier also zur 1. Ja, man könnte diese Chance ergreifen und sich irgendwie so vereinigen in der Liebe, die 2 so zu auskosten. Diesen Genuss der 2. Die Liebe ist die Bühne der 2, sagt Alain Badiou, der Philosoph. Aber diese Chance streicht leider wieder vorbei und wir sind wieder eingeengt auf unseren Standpunkt als einer. Ein Individuum, dieses tolle Individuum, das jetzt so individuell sein Leben gestalten darf. Leider, leider vom Zweifel wieder geschlagen. Trüber Vogel. Das lese ich hier halt so raus. Aber wäre interessant, das auch mal im Original auf Französisch zu lesen. Kann ja noch so ein bisschen, kann ich mich an Französisch erinnern aus der Schulzeit. Aber die Übersetzung habe ich jetzt hier nicht. Das wäre auf jeden Fall mal interessant an dieser Stelle. Aber ja, damit reicht es auch hier. Das war ganz schön lang. Aber natürlich, weil mich dieses Gedicht, ja, ich weiß nicht, was es mit mir macht. Das ja, lässt mich ein bisschen ratlos zurück auch. Einfach immer wieder ein bisschen ratlos. Und deshalb, um hier wieder in Fahrt zu kommen, also ja, ist auch ein bisschen traurig, finde ich, dieses Gedicht. So ein Schluchzer, habe ich ja gesagt, ein Schluchzer. Nach der verlorenen Zeit wird nachgeweint und der Zeit, die nie kommen wird, das wahre Leben, das vielleicht nie kommt. Das wahre Leben ist abwesend, sagt Rimbaud. Ja, aber zumindest kann man sich es ja mal so ausmalen in einem Gedicht. Deshalb jetzt hier, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, spüre ich hier, dass es nötig ist, lese ich hier vor ein anderes Gedicht, Junger Morgen von Rimbaud, hier auf Seite 92 aus dem ersten Band dieser Sammlung, dieses Buchs hier, Rimbaud und sein poetisches Werk. Junger Morgen. Ich habe den jungen Sommermorgen geküsst. Noch rührte sich nichts vor der Front der Paläste. Das Wasser lag tot. Die Schatten wagten sich nicht aus ihren Waldnestern hervor. Ich schritt aus und weckte so frischen und wohligen Hauch. Und es blinzelten die schönen Steine und die Schwingen hoben sich auf ohne Laut. Erstes Abenteuer war, dass auf dem Pfad, der schon im bleichen Licht der Frühe schwamm, mir eine Blume sagte, wie sie hieß. Ich lachte hin zum blonden Wasserfall, der durch den Kamm der Tannen strähnte. Der Silbergipfel verriet mir die Göttin. Dann lichtete ich nach und nach die Schleier, meine Segel. In der Allee wirbelten meine Arme, über der Ebene, da verriet ich sie an den Hahn. In der Großstadt entwischte sie mir zwischen Kirchen und Domen, und ich setzte ihr nach und lief dabei durch die Gegend wie ein Bettler auf Marmordämmen. Über der Strecke bei einem Lorbeerwald, da umfing ich sie mit all ihren Schleiern und bekam ein leises Gespür von ihrem grenzenlosen Körper. Junger Morgen und Kind fielen nieder ins Gehölz. Wieder erwacht, die Sonne war im Zenit. Ah ja. Und hier Zen großgeschrieben in diesem Wort Zenit. Zen, also eine Art buddhistische Zen-Erfahrung hier. Wieder erwacht, ja gut. Junger Morgen und Kind fielen ins Gehölz. Wieder erwacht aus dem Liebesspiel, würde ich mal sagen. Dann war es schon Mittag. Gut, aber ich glaube, dazu will ich jetzt nicht so viel sagen, sondern das klang einfach nur ganz schön beim Lesen. Und ja, bei diesem anderen Gedicht Sonne und Fleisch ist wirklich eine Trance, die da erzeugt wird. Habe ich auch gespürt, dass das so vorlesen will in so einer Art monotonen, rhythmischen Art, weil es wirklich diese Trance ist. Und das Gedicht hier ist aber eher so, ja, tatsächlich dieses junge, dieser frühe Morgen, dieses schöne Morgenlicht, diese Frische, die man da in allen Gliedern spürt, die ist hier, glaube ich, eher am Werk und macht das zu einem ganz stimmungsvollen Gedicht. Aber damit reicht es ja von Rambaud. Den können wir hier sicher noch weiter behandeln, aber ich muss das erst auch wieder mal auf mich wirken lassen und nicht zu schnell hier die Dinge an sich rankommen lassen. Wenn man so einen großartigen Dichter entdeckt, muss man auch behutsam vorgehen und nicht zu schnell zu viel verstehen wollen. Das auch bei Lacan so ein guter Stichpunkt, um hier wieder zurückzufinden zum Gastmahl und Lacans Interpretation dieses Gastmahls von Platon. Also bei Lacan meinte ich, darf man auch nicht zu schnell verstehen, sondern es ist manchmal so frustrierend beim Lesen, weil Lacan sich da Streiche erlaubt mit den Hörern, sag ich mal, einfach so, weil er so verworren spricht und seine eigenen Begriffe da benutzt, der Signifikant soll also einfach das Wort sein, das was bedeutet, der Bedeutungsträger, nicht die Bedeutung, sondern der Bedeutungsträger, das Wort, der Buchstabe, darum geht es immer wieder bei Lacan. Sagt immer wieder, ja, ich buchstabiere hier nur das Alphabet vor Ihnen aus. Immer wieder kommen wir aufs Alphabet zurück, sagt er. Und was soll das sein? Was soll das für eine merkwürdige Philosophie sein, zu sagen, wir kommen immer wieder darauf zurück, das Alphabet zu buchstabieren. Aber ich sag doch, mir leuchtet es ein, nur halt nicht zu schnell verstehen. Aber jetzt, auf meinem jetzigen Erkenntnisstand von Lacan, sage ich halt, ja, das Sprechen, das ist es ja, was ich fühle, ist immer so traumatisch. Sich dem Gesetz des Signifikanten zu beugen, zu sagen, jetzt fange ich aber an zu sprechen. Das ist so traumatisch, dass Lacan vielleicht da zu Recht den Fokus drauf legt und sagt, ja, das müssen wir analysieren, weil damit kommt der Mensch nie so ganz zurecht mit dieser Verzerrung, wenn er in die Welt der Sprache eintritt. Ja, weil dadurch macht man sich selbst, sowohl sich selbst als auch den anderen, an den man das Wort richtet, zu einem Subjekt. Oder zu einem Signifikant, diese Person, vielleicht die juristische Person. Irgendeine Person gibt es zumindest, ja. In der Rechtswissenschaft gehen wir auch von juristischen Personen aus. Die Staatsverfassung ist so, dass sie jedem Lebewesen, jedem menschlichen Lebewesen das zugesteht, zu sagen, ja, okay, du bist ein juristisches Individuum, ein rechtsfähiges Individuum. Und das ist, was passiert, wenn man anhebt zu sprechen, dann sagt man, ja, okay, ich habe dich erkannt als anderer Mensch, du bist ja auch signifikant, hast einen Namen, vermutlich einen Namen, und ja, da soll ein Subjekt drin stecken. Also das ist es, man gibt selbst zu erkennen, dass man Subjekt ist und dass man auch den anderen für ein Subjekt hält. Aber das ist ja dann ein bisschen traumatisch einfach, ja. Ich kann es jetzt auch nicht genau beschreiben. Aber ich wollte hier auch nicht zu viel beschreiben, zu viel damit prahlen, was ich da alles verstanden habe bei Lacan, sondern lassen wir doch Lacan für sich selber sprechen. Aber nein, erstmal müssen wir Platon weitersprechen lassen, hatte ich das Gefühl. Wobei, nein, wir sind ja schon am Ende der Rede des Aristophanes angelangt und ich will auf jeden Fall hier im Podcast noch die Rede von Sokrates behandeln, die ganz zum Schluss kommt, weil dies auch hervorragend an einigen Stellen. Aber dazu wird es heute nicht reichen, sondern zwischen Sokrates, der als Letzter spricht, und Aristophanes kommt noch Agathon, der Liebhaber des Sokrates, also Homosexualität damals schon ganz normal. Warum auch nicht? Agathon und Sokrates, das war da bekannt, die liegen nebeneinander, weil bei diesen Festen, bei diesen Abendmahlen, Abendgesellschaften der alten Griechen war man scheinbar immer so da gelegen, wenn ich das richtig weiß, bei den Römern glaube ich auch. Jedenfalls, Sokrates und Agathon lagen nebeneinander, wohl absichtlich, weil sie zwei Liebhaber waren und Sokrates sich eben zu dem schönen Agathon gesellt. Der Agathon, ein schöner Mann von etwa 30 Jahren, glaube ich, der Blüte seiner Jahre und der gerade diesen Dichterwettbewerb gewonnen hatte. Und Sokrates, wahrscheinlich schon ein bisschen älter und nicht so ansehnlich, nicht so von äußerer Schönheit, wie man sagt, aber ja, weiß man jetzt nicht mehr so genau. Ja, die lagen da so und jetzt ist Agathon an der Reihe zu sprechen, aber darüber will ich jetzt ja nicht sprechen, sondern über die restliche Interpretation von der Aristophanesrede, ja. Also Folge 36 greife ich hier nochmal auf, weil da sind wir nicht ganz zum Schluss gekommen. Aristophanes also hat diesen Mythos erzählt von den Wesen, die ursprünglich ja mal zusammengefügt waren, eine ganze Kugel waren und wie die Ratschlagenden, wie wenn man ratschlägt, im Kreis herumgingen und ja alles doppelt hatten und sie erzeugten in die Erde hinein. Den Geschlechtsakt gab es damals wohl noch nicht so in dem Sinne, sondern wirklich in die Erde hinein. Da konnte man die Erde befruchten. Aber dann wurden diese Kugelwesen einfach zu stark für die Götter, wollten den Himmel ja angreifen, sich einen Weg zum Himmel bahnen und Zeus hatte dann eine Lösung dagegen, sie einfach in der Mitte durchzuschneiden, damit sie schwächer werden. Und, sagt Zeus gleichzeitig sind sie uns ja dadurch nützlicher. Warum? Vielleicht einfach, weil es mehr Leute sind, die dann ja an diese Götter glauben. Diese Ideologie, die Religion, die ist ja eigentlich die Grundlage der Stärke für die Götter. Wenn niemand an sie glaubt, dann sind die Götter auch schwach. Die Götter brauchen also eigentlich auch die Menschen, damit die Menschen an sie glauben. Aber wenn sie jetzt geteilt sind, dann haben wir doppelt so viele Untertanen. Das klingt logisch, ja. Deshalb eigentlich eine geniale Idee von Zeus. Und vor allem hat er dadurch auch überhaupt diese Möglichkeit des Geschlechtsakt eingeführt, weil er dann ja sagte, okay, jetzt Apollon, verlegt mal die Geschlechtsteile von außen nach innen, weil sie vorher ja außen waren, damit man so in die Erde erzeugt. Jetzt aber auf die Bauchseite eine Genitaloperation, also hier vollzogen von Apollon an allen menschlichen Lebewesen. Und ja, dann ging es halt wieder, oder dann ging es zum ersten Mal so mit dem Sex wahrscheinlich. Und ja, das hat Zeus also gemacht, um zu sagen, diese zwei Wesen, die gespalten waren und die sich dann so sehr nach ihrer verlorenen Hälfte sehen, die sind davor einfach in der Umklammerung gestorben, haben sich so fest umklammert und wollten nicht mehr loslassen, weil sie sich so verzehren danach mit dem anderen wieder zusammen zu sein, dass sie gar nicht mehr das gemacht haben, was man sonst so zum Überleben tun müsste, essen und so weiter, Nahrung suchen. Ja, deshalb sind sie dann so gestorben. Das war natürlich dann auch nicht gut, hat Zeus gesehen. Deshalb dann diese Genitaloperation von Apollon, dem Gott der Heilkunst, durchgeführt. Und dann hat Zeus, das war ja so wunderschön, dass er sagte, ja, beziehungsweise in diesem Mythos hat Aristophanes das also dem Zeus in den Mund gelegt, dass er gesagt hätte, damit sie eine Befriedigung hätten und sich danach wieder schön ihren Geschäften zuwenden könnten. Das also, sagte Zeus, völlig egal, ob da zwei Männer oder zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau aufeinandertreffen. Wenn Mann und Frau aufeinandertreffen, dann können sie auch Nachkommenschaft erzeugen. Aber egal, wenn es zwei gleichgeschlechtliche Wesen sind, dann haben sie immerhin ja auch noch eine Befriedigung. Und nachdem sie so befriedigt sind, können sie ja wieder weiterleben und normal ihrem Leben nachgehen und eben nicht mehr in dieser Umklammerung sterben, wie wegen dieser Sehnsucht nach der ursprünglichen Einheit und ja, diese Überwindung der Trennung. Ja, soweit, glaube ich, der Mythos, wenn ich den hier ganz richtig dargestellt habe. Und dann sagte Aristophanes zum Schluss seiner Rede, okay, dann passen wir jetzt lieber mal auf, dass wir uns sittlich verhalten und die Götter nicht nochmal so erzürnen, weil dann würden wir ja wirklich, so wie Zeus schon angedroht hatte, nochmal gespalten werden und dann insgesamt schon geviertelt sein. Mit nur einem Bein würden wir dann herumhüpfen. Ja, also das ist keine angenehme Vorstellung, sagt Aristophanes. Jetzt müssen wir wirklich Acht geben, uns richtig gegenüber den Göttern zu verhalten. Und ja, diese Liebe können wir jetzt so genießen, dieses Verlangen, beieinander zu liegen, ist einfach darauf zurückzuführen, auf unsere ursprüngliche Natur. Und jetzt sollten wir einfach dieser Methode nachgehen, die uns Zeus da eröffnet hat, mit dem Geschlechtsakt jetzt, dass man da so zusammenlegt, aber danach auch wieder auseinandergehen kann. Aber jetzt nicht mehr bitte die Götter so sehr erzürnen. Also das ist interessant. Aristophanes weist hier ganz klar darauf hin, dass es wirklich schrecklich wäre, nochmal geteilt zu werden. Das muss verhindert werden. Und das ist alles nicht so lächerlich, sondern Aristophanes berührte einen sehr wesentlichen Kern. Einen sehr wesentlichen Kern unserer psychischen Verfasstheit. Nämlich das Verlangen nach der ursprünglichen Harmonie. Dass wir ursprünglich eine Kugel waren, das mag vielleicht physiologisch, biologisch aus der Evolution heraus nicht so stimmen, aber es stimmt vielleicht trotzdem aus der Psyche, aus unserer psychischen Erfahrung heraus, dass wir immer diese Sehnsucht haben, nach einem ursprünglichen Ort zurückzukehren, wo wir geborgen waren. Und dass wir das Gefühl haben, hier in dieser kontingenten Welt, in dieser von Zufälligkeiten geprägten Welt, die uns da einfach so eine Rolle zuordnet, einen Platz im sozialen Gefüge und sagt, ja, jetzt bist du halt hier, dieses Familienmitglied, dieser Schüler dort in der Schule, dieser Freund, ja, und sollst hier deine Rolle spielen, sollst hier schön Acht geben in der Schule, sollst hier irgendwas machen. Dieser Platz, der uns zugeordnet wird im sozialen Gefüge, erzeugt der dann nicht immer als retrospektives Phantasma so etwas wie das Gefühl, dass man ursprünglich mal ganz war und nicht diesen kontingenten Wechselwirkungen des sozialen Spiels ausgeliefert war, sondern dass man da, wie in der Kugel von Aristophanes, einfach harmonisch war, Homöostase, diese ewige Gleichheit und das Gleichgewicht, dass es ja etwas gab, was wo man einfach einen direkteren Zugang zum eigenen Sein hatte, das, was man als die eigene Wahrheit spürt, den Grund, warum man hier auf der Welt ist. Die Sehnsucht nach der Kugel interpretiere ich also so, und Lacan bringt jetzt diesen Begriff, seinen Begriff der Kastration ins Spiel, beziehungsweise das natürlich sicherlich ein Begriff, der schon von Freud geprägt wurde, Kastration, symbolische Kastration, sagt Lacan dann. Ja, da kann ich jetzt hier nicht so genau definieren, habe ich ja schon ein paar Mal versucht, aber es entwischt mir immer wieder zu definieren, was soll das sein, die symbolische Kastration. Aber halt genau das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man zurückkehren will zu dieser Kugelgestalt, zu dieser Harmonie. Und aber leider ist man halt kastriert, das heißt eingeordnet in die Gesellschaft. Und was ist die Gesellschaft? Vor allem die Sprache natürlich. Selbst jetzt, wo ich hier für mich allein, ganz allein im Zimmer spreche, bin ich schon eingeordnet, bin ich schon dieser Sprache ausgeliefert. Und ja, das bin ich auch schon kastriert. Sollte ich es beim ersten Mal, glaube ich, definiert, Folge 28, der Eintritt in die Welt der Sprache, das ist die Kastration, sich den kontingenten Wechselwirkungen der Sprache auszusetzen. Wörter, ja, wir haben halt immer nur ein Wort, aber wie Nietzsche meint, es gibt auch verschiedene Grade, Abstufungen und mancherlei Unterschiede, Feinheiten, aber man kann halt immer nur ein Wort dafür verwenden und dann das Gegenteil. Aber dazwischen gibt es so viele Stufen und wir müssen irgendwie diese Sprache anwenden. Aber ja, da ist ja klar, dass da diese Verzerrungen gibt und man sich dann ärgern wird, wenn man erkennt, ja, das ist aber eigentlich gar nicht das Reale, was ich ausdrücken wollte, sondern wird hier schon wieder von der Sprache nur so dazu gedrängt und werde vielleicht sogar so manipuliert, das zu empfinden, was den Begriffen entspricht, die überhaupt schon erfunden sind, also die in der Sprache existieren. Ja, das empfinde ich halt auch so, weil ich da ein Vorbild habe irgendwie in der Sprache, in der Dichtung, in der Literatur ist ja schon aufgeschrieben, was man so empfinden kann, im kollektiven Gedächtnis. Aber das ist ja irgendwie nicht das Wahre, das ist ja irgendwie, gab es doch noch viel mehr Abstufen, gab es ja noch viel mehr Feinheiten, von dem, was ich da gespürt habe. Aber okay, das ist so ungefähr das Register der Kastration, was ich hier nur erklärt habe, um diesen Abschluss zu machen von Lacans Kapitel hier, das ja kein leichtes ist, beziehungsweise, naja, ist aber ganz schön interessant, finde ich einfach. Hier bin ich bei Aristophanes. Und dann gab es ja, was ich das letzte Mal geendet habe, war ja diese kopernikanische Revolution. Dass Lacan also hier diese Verbindung zieht, ja okay, Aristophanes hat jetzt hier seinen Mythos ausgebreitet. Das Bild der Liebesbeziehung, das der Bildhauer, der hier der Dichter ist, in den Stein meißelt. Das sagt Lacan hier. Also Platon hat hier was in den Stein gemeißelt, was für die nächsten zwei Jahrtausende dann so bestehen geblieben ist, als die Wahrheit der Liebe, dieser unglaublichen Idee. Und dann geht Lacan hier über zu einem scheinbar ganz anderen Thema, nämlich das mit der Astronomie und den Kreisbewegungen und Ellipsen zu tun hat. Und er sagt ja, dass der Irrtum der antiken Astronomie nicht im Geozentrismus bestand, dass die Erde im Mittelpunkt stand, sondern das war nicht so der entscheidende Irrtum, sondern vielmehr, dass man von der Ewigkeit, von der Vollkommenheit der Kreisbewegung ausging und sagte, die Planeten müssen immer auf Kreisen laufen, auch wenn es nicht ganz zu den Beobachtungen passt. Was anderes ist einfach gar nicht denkbar. Ja? Der Kreis ist vollkommen, sieht man doch, die Kugel, das vollkommene Symbol der Grenze, sagte hier für die Griechen, Peiron, Symbol für die Grenze und für das vollkommene in sich Ruhende. Und daher die Planeten auch immer so gedacht, dass die so im Kreis herumlaufen müssen. Und erst Kepler hat es dann also entdeckt, dass es mit dem Kreis gar nicht stimmen kann, dass es tatsächlich die Ellipsen sind, auch wenn die nicht so schön aussehen vielleicht, wie ein Kreis, irgendwie sind sie doch näher an der Wahrheit dran, an der physikalischen, wie jetzt diese Planeten um die Sonne laufen. Das hat Kepler entdeckt und darüber spricht Lacan hier. Und das kann ich, glaube ich, noch ein Stück vorlesen. Das ist also dieser letzte Abschnitt in seinem Kommentar zur Aristophanes-Rede. Und er verbindet das hier also, ja, diese Kastration, die in der Kugel steckt, diese Sehnsucht nach dem harmonischen, ursprünglichen Sein, die verhindert also, dass wir die Welt mal so anblicken, wie sie ist. So wie eben die Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende lang nicht an die Ellipsen denken konnten, weil sie am Kreis festhalten mussten. Die Kreisform, die das antike Denken heimsucht, sagt Lacan, ist also eine Heimsuchung, eine Seuche. Und genau diese Seuche, wie ich da schrieb in der Beschreibung zu Folge 36, könnte die Liebe sein. Ja, das ist ja nicht böse gemeint, sondern die Liebe ist dieses unglaublich große Gut, für das es sich zu leben lohnt, aber trotzdem vielleicht eher vergleichbar mit einer Seuche, mit einer Krankheit, die einen so rasend macht und nicht mehr richtig leben lässt. So wie bei Aristophanes, diese Wesen, die gespalten vor der Genitaloperation, ja, da konnten sie sich nur noch umklammern und dann einfach so sterben. Und ja, ich glaube schon, das könnte die Liebe sein. Da müsste man eher sich fragen, wie kann man die heilen, als dass man die für so eine vollkommene Idee hält, wie eben die antiken Gelehrten den Kreis für vollkommen hielten. Und ich schrieb da ja nur in der Episodenbeschreibung, ja, wir heute halten vielleicht die Liebe für genauso eine vollkommene Idee und ja, die wird uns glücklich machen und unserem Leben Sinn geben. Und diese eine Person können wir da treffen. Und alle anderen Liebesspiele, die wir davor so ausprobieren, das sind dann nur eine Vorbereitung dafür, endlich zu dieser harmonischen, geborgenen Gestalt wieder zu finden, zu der Einheit in der Kugel. Alles nur eine Vorbereitung. Aber nein, es ist eben keine Vorbereitung, sondern auch die Liebesspiele, die eher zufällige, eher vergängliche sind, die aus der sich dann keine längerfristige Beziehung ergeben kann, auch die sind doch was wert und die sollten wir nicht so vernachlässigen und glauben, dass das nichts mit Liebe zu tun hätte, sondern natürlich hat es mit Liebe zu tun. Aber ja, wie dem auch sei, ich mache hier diese Bemerkung, um diese Homologie, diese Parallele also ganz klar vor euren Augen auferstehen zu lassen zwischen Liebe und der Kreisbewegung. Das ist diese ewige, vollkommene Idee, wo wir heute über die antiken Gelehrten lachen und sagen, ja, mein Gott, haben da ewig gerätselt, wie die Planeten laufen, aber einfach nur, weil sie in ihrem Kopf diesen Schalter nicht umlegen konnten, zu sagen, ja, aber der Kreis ist vielleicht gar nicht so vollkommen, nur weil er so schön aussieht, weil er unserem Sehnerv, unserem Auge so viel Lust verschafft, wenn wir ihn erblicken. Nur deshalb ist es nicht die reine Wahrheit. Und genau so müssten wir vielleicht heute auch mal auf diese Liebe schauen und sagen, ja, nur weil es so viel Lust macht, sich das vorzustellen, dass diese Liebe so vollkommen harmonisch und ungefährlich wäre, ist es doch vielleicht noch nicht die Wahrheit. Und was Platon hier schrieb und über Aristophanes, also über die Liebe, sagen ließ, ist eher ironisch zu verstehen, beziehungsweise, naja, gibt uns hier, formuliert das aus, damit wir uns darüber Gedanken machen können. Gedanken machen können, ob wir nicht auch so als eine Hälfte, als ein Individuum eigentlich schon einen Sinn im Leben finden können. Ob es nicht eigentlich richtig wäre, irgendwie sich zu emanzipieren von Gott und auch von der Vorstellung des geliebten anderen, der einen dann rechtfertigen wird, der dem eigenen Sein, eigenen Leben Bedeutung verleihen wird, sondern vielleicht sagen, auch ich als Hälfte habe doch schon mein Leben und kann doch irgendwas schon bedeuten. Aber ich weiß nicht, da lese ich dann hier weiter. Dann geht es jetzt also um Astronomie. Allerdings habe ich mir gedacht, ja, nach einer kurzen Pause hier, kurze Pause, weil ich ja wirklich zur Unendlichkeit vorstoßen will heute. Ja, zumindest nah rankommen an die Unendlichkeit beim Podcasten. Und deshalb muss ich hier eine Pause einlegen, um meine Kräfte wieder zu sammeln, die Truppen zu sammeln. Und ja, dann ist hoffentlich, bin ich hoffentlich wieder gestärkt jetzt gleich. Dann bis gleich. Ja, jetzt bin ich wieder gestärkt und gestellt und bin hier schon wieder auf Sendung. Ja, jetzt gut, habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, was ich da alles gesagt habe. Hat sich auch wieder ganz gut jetzt, ja, hat mich auch wieder ein bisschen heiß laufen lassen jetzt in der retrospektiven Reflexion. Das ist es halt immer mit dieser Reflexion, vor der ich ja doch warnen will. Die macht den Kopf nur viel zu heiß und ja, das habe ich hier schon wieder gespürt. War kurz draußen spazieren mit einer Freundin, habe mich unterhalten und ja, das ist auch ganz gut, eine Auszeit zu bekommen. Aber ist es wirklich eine Auszeit? Nein. Denn das Reden muss ja immer weitergehen. Immer weiter und weiter. Und ja, deshalb will ich hier noch keine Grenzen setzen für dieses unbegrenzte Unterfangen hier, das ich heute wieder eingeleitet habe beim Podcasten. Am besten lese ich einfach mal los, weil dieses Kapitel von Lacan will ich schon fast ganz eigentlich vorlesen, weil es so schön ist. Lacan sagt uns also, er muss hier nicht erst das Lächerliche in die Rede von Aristophanes rein interpretieren, sondern das steckt da schon wirklich so drin im Text. Das ist lächerlich, das beschwört vor unserem geistigen Auge so ein Bild herauf, wie in der Zirkusmanege, wie wenn da zwei Clowns untergehakt kommen und umarmt, zweit untergehakt, Bauch an Bauch zusammengebunden und ja, dann übereinander stolpern in einem großen Gekreisel runden drin. Genau, das ist, das steckt genauso im Text drin, diese Lächerlichkeit dieser Kugel. Aber worin mich das nur erinnert hier, ganz kurz, Folge 15, glaube ich, war es, wo ich von Robert Pfaller das vorgelesen hatte, er hatte da einen Film von Alfred Hitchcock erwähnt, wo zwei Verbrecher, glaube ich, zusammen aus einem Gefängnis entfliehen und dann durch ein Moor flüchten. Und sie sind aber in Handschellen zusammengefesselt, können die Handschellen nicht losbekommen. Und jeder, der ihnen begegnet, hält sie für ein innig verliebtes Liebespaar. Aber die zwei hassen sich eigentlich, aber sie kommen halt nicht voneinander los, weil sie so aneinander gekettet sind. Und das ist die Komik, sagt Pfaller, die Komik in der Liebe. Das Komische ist von so einer Struktur, dass aus der gespielten Liebe, aus der Liebe, die am Anfang nur Schein wird, dann notwendig echte Liebe wird. Das ist die Dynamik der Liebesbeziehung, die wir in der komischen Darstellung finden. Also, ja, da wird jemand verwechselt. Das war es, worauf Pfaller immer Wert legte, verwechselt werden. Das ist das Grundthema der Komödie. verwechselt werden und diese Verwechslung aber lustvoll genießen und daraus kein großes Drama machen, wie in der Tragödie dann, dass man sagt, ei, jetzt wurde ich hier nicht richtig erkannt, wurde hier nicht richtig meine Rolle, mein Charakter mir zugewiesen. Diese Komik also war in diesem Film von Hitchcock, wenn die zwei einfach so zusammengefesselt sind und dann irgendwann halt sagen, ja okay, dann müssen wir anscheinend auch so verliebt sein. Also ja, dann ist es wohl so oder dann bildet sich diese Liebe einfach auf Basis dieser lachhaften Erfahrung da, wenn man da so zusammen durchs Moor wandern muss, auf der Flucht und aneinander gekettet. Da bin ich nur kurz abgeschweift, weil mich das daran erinnert hat. Lacan sagt ja also, das ist ein durchweg lächerliches Bild, was hier gezeichnet wird mit der Kugel und der Umklammerung. Und ich habe ja aber auch schon gesagt, letztes Mal, aber für mich durchaus ernst zu nehmen, beziehungsweise drückt Aristophanes hier perfekt aus, was ich als moderner Mensch auch über die Liebe fühle, dass ich diese Sehnsucht habe, zusammenzuwachsen mit dem anderen. Und es wirklich so eine Art, in mir manchmal schon so eine Art Traurigkeit gab bei dieser Überlegung, dass es ja leider irgendwie wohl nicht machbar ist, so zusammenzuschmelzen, dass man irgendwie doch wieder voneinander lassen muss und dass es aber eigentlich schade ist, dass es nicht wirklich vorstellbar ist, wirklich aus Zweien eins zu machen und in ein Wesen zu schmelzen. Das habe ich tatsächlich schon mal gedacht, so dass da eine latente Traurigkeit gibt. Warum ist das einfach nicht machbar? Und Aristophanes hat es hier für mich perfekt auf den Punkt gebracht und mir erklärt, warum ich vielleicht diese Sehnsucht habe, weil wir eben alle ursprüngliche Kugeln waren. Das ist eine Erklärung, die ist zumindest nicht ganz lächerlich aus meiner heutigen Sicht. Aber lese ich einfach mal weiter bei Lacan. Der Übersetzer, also ins Französische, hat hier ein Komma geändert, das hatte ich schon erwähnt, Folge 36, dass noch niemand zuvor jemals geändert hatte in der Geschichte dieser Übersetzung. Aber Monsieur Leo Robin sagte, ja, der Schnitt ist mir so wichtig, der Schnitt ist wichtiger als die Kugel. Die Kugel, die kommt hier viel zu oft vor. Er ändert ein Komma, um das Gewicht hinzuverlagern zum Schnitt. Was sagt Lacan dazu? Also, Monsieur Leo Robin, der Übersetzer, sagt, ich tue das so, weil ich nicht will, dass man so sehr auf der Kugel beharrt. Der Schnitt ist wichtiger. Und Lacan dann, nicht ich werde Ihnen die Wichtigkeit dieses Schnitts vermindern. Und wir werden gleich darauf zurückkommen, aber es fällt schwer, nicht zu sehen, dass wir etwas sehr Einzigartigem gegenüberstehen und wovon ich Ihnen gleich des Rätsels Lösung nennen werde. Die Lächerlichkeit, um die es geht, das, was in diese lächerliche Gestalt gebracht wurde, ist genau die Kugel. Natürlich bringt sie das nicht zum Lachen, denn die Kugel, das lässt sie kalt. Nur sagen Sie zu Recht, dass das über Jahrhunderte hinweg nicht so war. Sie kennen die Kugel nur in der Gestalt dieses Faktums psychologischer Trägheit, das man die gute Gestalt nennt. Eine gewisse Anzahl von Leuten, Monsieur Ehrenfels und weitere, haben erkannt, dass die Gestalten ein gewisses Streben nach Vollkommenheit hatten, das heißt im zweifelhaften Zustand auf die Kugel hinaus wollen. Im Großen und Ganzen ist die Kugel das, was dem Sehnerv die größte Lust verschafft. Das ist sehr interessant, aber schneidet das Problem erst an, denn ich signalisiere Ihnen im Vorübergehen, dass diese Annahmen von Gestalten, über welche man so munter drauf losmarschiert, bloß das Problem der Wahrnehmung wieder aufwerfen. Wenn es so gute Gestalten gibt, muss die Wahrnehmung darin bestehen, sie im Sinne der schlechten, nämlich der wahren Gestalten zu berichtigen. Aber lassen wir die Dialektik der guten Gestalt. Die Kugelgestalt hat hier einen ganz anderen Sinn als diese Objektivierung, deren Nutzen auf die Psychologie begrenzt ist. Bei Platon und wohl schon vor ihm ist diese Gestalt Sphairos im Maskulinum, wie noch Empedokles sagt, dessen Verse Ihnen vorzulesen die Zeit mich hindert, ein Sein, das von allen Seiten sich selbst ähnlich ohne Grenzen ist, das die Gestalt einer Kugel hat, Herrschaft in seiner königlichen Einsamkeit, erfüllt von seiner eigenen Zufriedenheit, von seinem eigenen Genügen. Dieser Sphairos, der das antike Denken heimsucht, ist die Gestalt, die im Zentrum der Welt des Empedokles die Sammlungsphase dessen annimmt, was er in seiner Metaphysik Philis oder Philistis die Liebe nennt, die er an anderer Stelle anders nennt. Die Liebe, die versammelt, die zusammenballt, die angleicht, die verklumpt. Verklumpen, das ist die, ja, Gnosis, griechisch. Das ist also irgendwie, ja, griechisches Wort hier, kann ich nicht, ich würde sagen, das ist die Schöpfung der Liebe, die Entstehung irgendwie. Ah, dieses Wort hier, nee, weiß nicht. Aber zu Empedokles kann ich noch sagen, dass auch ein sehr interessanter Denker sicher, von dem aber leider nicht so viele Fragmente überlassen ist, das halt das Problem von Platon ist uns alles überlassen. Das platonische Werk komplett hat die Jahrhunderte überlebt. Von Empedokles nur ganz kleine Bruchstücke und Hinweise, dann von anderen Philosophen, von Platon, Aristoteles und so weiter, die dann halt geschrieben haben, ja, Empedokles sagte dies und das, behauptete dies, das. Das ist halt überliefert und da kann man sich entlang hangeln, um dann sich so ein Bild zurechtzubiegen, was, woraus die Philosophie des Empedokles bestand. Aber was ich da nur sagen wollte, dass er wohl von so vier Zeitaltern ausging. Die Welt, die Zeitalter sind irgendwie in seiner Ansicht auch so ein Kreis, wenn ich das richtig gestanden habe. Und das Zeitalter der Liebe kommt darin vor und das Zeitalter des Hasses und dann, glaube ich, noch zwei andere. Und es geht immer von einem ins andere über, ja. Ja, das ist auch sehr schön. Zeitalter der Liebe und des Hasses. Und irgendwie ist die Liebe darin so eine Grundkraft der Natur bei Empedokles. Aber okay. Verklumpen ist irgendwie, das irgendwie, ist irgendwie das, worum es bei der Liebe geht. Lese ich hier weiter. Es ist sehr eigenartig, unter der Feder Freuds die Liebe als schlicht und einfach vereinende Macht in der grenzenlosen Anziehung wieder auftauchen zu sehen, um sie Thanatos entgegenzusetzen, während wir korrelativ dazu und auf eine zielträchtige Weise die so verschiedene und solchermaßen fruchtbarere Annahme der Ambivalenz Liebe-Hass haben. Ja, okay. Da sagt er also, was macht Freud da? Er postuliert den Eros, den Trieb zur Liebe, setzt ihm Thanatos, dem Todestrieb, entgegen. Ich mich jetzt nicht so genau auskenne, aber ja. Lacan sagt, aber warum macht er das? Bisschen eigenartig. Wir könnten auch annehmen, dass eine Ambivalenz Liebe-Hass gibt. Dass Hass und Liebe nur zwei Seiten derselben Medaille sind vielleicht? Irgendwie so, wie schon bei Empedokles, dass jetzt das eine Zeitalter der Liebe geht dann wieder ins Zeitalter des Hasses über. Und ja, es ist aber vielleicht ein Kreis, eine ewige Wiederkehr der Zeitalter. Naja, dann berichtet er hier ja, von anderen astronomischen Vorstellungen damals. Philolaus, der das Hirngespinst einer Antierde noch erfunden hat, die so eine Art Feuerschutz war zwischen Erde und Sonne, die aber strikt unsichtbar sein sollte. Aber die Rolle eines Feuerschutzes spielte. Und ja, irgendwie gibt es zwischen Mond, Erde und Sonne, gibt es da noch diese Anti-Erde drin. Und darüber haben sich die Menschen Gedanken gemacht, die man einfach nicht wahrnehmen kann. Und selbst Aristoteles hat sich dann den Kopf darüber zerbrochen. Aber egal, sagt Lacan. All dies dient nur dazu, sie in die Dimension dessen einzuführen, von der sie wissen, dass ich ihr eine sehr große Wichtigkeit beimesse, der astronomischen oder auch kopernikanischen Revolution. Und um nun endgültig Klarheit in die Sache zu bringen, wiederhole ich, dass nicht der angeblich von dem genannten Kanoniker Kopernikus entlarvte Geozentrismus der wichtigste Punkt ist und dass es sogar ziemlich falsch und nichtig ist, die astronomische Revolution kopernikanisch zu nennen. In seinem Buch De Revolutionibus Orbium Coelestium zeigt er uns eine Darstellung des Sonnensystems, die der unseren ähnelt, der aus den Schulbüchern der 6. Klasse, wo man die Sonne in der Mitte und all die Sterne sieht, die sich um Orbis darum drehen. Nur war dies überhaupt kein neues Schema. Alle Welt wusste zur Zeit des Kopernikus, nicht wir haben das entdeckt, dass in der Antike der Heraklides genannte und Aristarchos von Samos auf eine vollkommen bestätigte Weise dasselbe Schema erstellt hatten. Also, diese griechischen Gelehrten hatten auch schon ein heliozentrisches Schema mit der Sonne im Mittelpunkt. Kopernikus ist nichts anderes als ein historisches Phantasma. Es wäre anders gewesen, wenn sein System nicht näher dem Bild, das wir vom wirklichen Sonnensystem haben, sondern wahrer gewesen wäre. Das heißt, besser freigeräumt als das System des Ptolemäus von imaginären Elementen, die nichts mit der modernen Symbolisierung der Sterne zu tun haben. Nun, das ist nicht der Fall, da sein System vollgestopft ist mit Epizyklen. Also Kopernikus, auch der hatte immer noch diese Epizyklen drin, die ich schon so mehr oder weniger beschrieben habe in Folge 36 als eine Kreisbahn. Und auf dieser Kreisbahn macht man auf der Linie, da dreht man immer noch mal einen Kreis drumherum, um einen Punkt auf dieser Linie der ersten Kreisbahn. Und dann erhält man dann ja irgendwie so halt eine neue Kreisbahn. Das ist irgendwie das Prinzip der Epizyklen. Und die hat Kopernikus also auch noch nehmen müssen. Auch er musste immer noch weiter daran basteln, dass alles auf dem Kreis beruhen muss und man da tausende oder ja, zumindest viele, viele weitere Kreise auf der Kreisbahn dann einführen muss, einfach imaginäre Elemente. Man sagt, es muss halt mit dem Kreis zu tun haben, ja, also muss halt irgendwie der Kreis das Universum regieren. Das dachte Kopernikus also immer noch genauso wie in der Antike. Da hat sich nicht viel getan, sagt Lacan hier. Dann hier weiter. Epizyklen. Was ist das? Das ist etwas Erfundenes, an das niemand glauben konnte. An die Realität der Epizyklen glaubten sie nicht. Stellen Sie sich nicht vor, Sie wären blöd genug anzunehmen, es gäbe im Himmel das, was Sie sehen, wenn Sie Ihre Uhr aufmachen, eine Reihe von kleinen Rädern. Aber Sie hatten diese Idee, dass die einzige Bewegung, die man sich vorstellen konnte, die zirkuläre Bewegung war. Alles, was man am Himmel sieht, ist sehr schwer zu deuten, denn die kleinen umherirrenden Planeten geben sich untereinander alle in allen Arten von irregulären, üblen Streichen hin. Und es ging nun darum, deren Zickzackbewegung zu erklären. Nun, man war erst dann zufrieden, als jedes der Elemente ihres Kreislaufes auf eine zirkuläre Bewegung zurückgeführt werden konnte. Eigenartig ist nur, dass man es nicht besser hinbekommen hat. Man könnte im Prinzip meinen, dass man Kraft der Kombination von Drehbewegungen über Drehbewegungen am Ende würde alles berücksichtigen können. Das war aus dem Grunde geradezu unmöglich, dass man im Maße immer besserer Beobachtung der Sterne erkannte, dass es noch mehr Dinge zu erklären gab. Und wäre es nur, als das Teleskop auftauchte, ihre Größenveränderung. Doch was soll's, das System von Kopernikus war ganz genauso mit diesem imaginären Ballast, der es schwerfällig machte und es behinderte, beladen wie das System von Ptolemäus. Das war also dieser Grieche mit dem unaussprechlichen Namen Ptolemäus. Der hatte da sein astronomisches Weltbild aufgestellt. Mit der Erde im Mittelpunkt. Dann überspringe ich hier nur einen kleinen Teil. Es geht jetzt um Kepler. Der ist also der wirkliche Revolutionär. Und obwohl er keinen richtigen Zugang hatte zu Bildung und so weiter, mathematische Bildung, trotzdem hat er es halt irgendwie geschafft, dann zu dieser Erkenntnis vorzudringen, dass die Planeten auf Ellipsen kreisen. Auf Ellipsen da herumkreiseln um die Sonne. Lese ich hier mal weiter. Nun ja, besagter Kepler, auf der Suche nach den himmlischen Harmonien, gelangt durch ein Wunder an Hartnäckigkeit und indem man wahrlich das Versteckspiel der unbewussten Bildung sieht, zu einer ersten Erfassung dessen, worin wahrhaftig die Geburt der modernen Wissenschaft besteht. Indem er ein harmonisches Verhältnis sucht, gelangt er zum Verhältnis der Geschwindigkeit des Planeten auf seinem Orbis, zum Flächeninhalt der von der Linie, die den Planeten mit der Sonne verbindet, abgedeckten Fläche. Das heißt, er erkennt zugleich, dass die Umlaufbahnen der Planeten Ellipsen sind. Alexandre Coiré hat ein sehr schönes Buch geschrieben, From the Closed World to the Infinite Universe. Erschien bei Johns Hopkins und das jüngst übersetzt wurde. Und ich frage mich, was Arthur Koestler hatte tatsächlich damit anfangen können, der nicht immer als ein Autor von sicherster Inspiration angesehen wird. Ich versichere Ihnen, dass Les Sonnambules, die Nachtwandler, wovon überall die Rede ist, sein bestes Buch ist. Es ist phänomenal, wunderbar, Sie brauchen nicht einmal elementare Mathematikkenntnisse. Sie verstehen alles durch die Biografie von Kopernikus, Kepler und Galilei, mit ein wenig Voreingenommenheit, wenn es um Galilei geht. Man muss feststellen, dass er Kommunist war. Er gesteht es selbst ein. Ob Kommunist oder nicht, absolut wahr ist, dass Galilei niemals die geringste Aufmerksamkeit auf das gerichtet hat, was Kepler entdeckt hatte. Der geniale Schritt, den er mit seiner Erfindung der modernen Dynamik getan hat, ist der, dass er das exakte Gesetz vom freien Fall der Körper gefunden hat. Trotz dieses wesentlichen Schrittes und obgleich er mit der Affäre des Geozentrismus seine ganzen Scherereien hatte, war er dennoch genauso rückständig wie die anderen, genauso reaktionär, hing er genauso an der Vorstellung der vollkommenen, also allein für die Himmelskörper möglichen Kreisbewegung fest. Letztlich hat Galilei nicht einmal das erreicht, was wir die kopernikanische Revolution nennen und von der wir wissen, dass sie nicht von Kopernikus ist. Sie sehen, wie viel Zeit die Wahrheiten brauchen, um sich ihren Weg zu bahnen, gegenüber einem so festen Vorurteil wie der Vollkommenheit der Kreisbewegung. Ja, das Buch von Arthur Koestler ist also eines, wo er die Geschichte des modernen Weltbildes so nachzeichnet, die Geschichte des menschlichen Nachdenkens über das Universum und wie das astronomisch da geordnet ist. Koestler war also Kommunist, nicht Galilei, wie man hier rauslesen könnte. Und ja, was er damit meint, verstehe ich nicht ganz, dass vielleicht Arthur Koestler Galilei so idealisiert, weil ihn auch als ein, weil eben Galilei Heretiker war, der offiziellen Wahrheit widersprochen hat. Und dass er darin vielleicht ein Vorbild sah für die Kommunisten, die dem auch widersprechen wollen, dieser kapitalzentristischen Herrschaft hier, dass das Kapital immer im Mittelpunkt stehen soll und wir uns dem so zu beugen hätten, da ja, begehren die Kommunisten vielleicht auf. Und vielleicht deshalb ist Galilei hier ein Vorbild für Koestler. Aber das verstehe ich nicht ganz, ist ja auch egal. Falls die Nachtwandler heißt dieses Buch, wo also die Geschichte dieses Denkens über das Universum nachgezeichnet ist. Und ja, Galilei hat also das erreicht mit dem freien Fall. Das exakte Gesetz vom freien Fall der Körper. Und das ist ja immerhin auch schon was, aber ja, im Sinne des Weltbildes, wie die Planeten da kreisen, das hatte Galilei auch halt noch nicht rausgefunden, sondern erst Kepler dann, wie ich das hier verstehe. Dann lese ich hier weiter. Ich könnte Ihnen stundenlang mehr darüber mitteilen, weil es sehr amüsant ist, sich anzuschauen, warum es so ist, zu sehen, welches wirklich die Eigenschaften der Kreisbewegung sind und warum die Griechen daraus das Symbol der Grenze, Peirao, gemacht haben, als dem Apeiron entgegengesetzt. Eine seltsame Sache, eben weil es eines der am besten geeigneten Dinge war, um ins Apeiron umzukippen. Also, das finde ich nur so interessant. Die Kugel kann doch schnell in die Unendlichkeit umkippen, in das Grenzenlose. Ja, wenn wir uns die weiterdenken. Könnte auch ein Symbol der Unendlichkeit sein. Auf der Kugeloberfläche könnte man unendlich laufen und würde nie zu einem Ende kommen. Aber trotzdem für die Griechen eher das Symbol einer Grenze. Ihnen gegenüber sollte ich diese Kugel etwas elementarer angehen, zurücknehmen, auf einen Punkt beschränken, sich verunendlichen lassen. Diese Kugel, von der Sie im Übrigen wissen, dass sie als gängiges Symbol für diese berühmte Unendlichkeit gedient hat. Es gibt viel zu sagen. Warum hat diese Gestalt bevorzugte Qualitäten? Eine Antwort auf diese Frage würde uns ins Herz der Probleme zurückwerfen, die die Funktion und den Wert der Intuition in der mathematischen Konstruktion betreffen. Ja, natürlich, Mathematik. Wie soll man Mathematik brauchen? Da braucht man auch die Intuition. Muss man erstmal wissen, was könnte sein, was lässt sich überhaupt denken. Intuitionistische Logik, das ist die Frage. Klassische Logik oder intuitionistische Logik, das war nur, worüber ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Aber jetzt sollte ich hier nicht abschweifen, nur sagen, es ist überhaupt nicht klar, was ist die Grundlage der Mathematik, wie ist diese Logik hier, ob man ja die klassische Logik akzeptiert oder sagt, nein, die intuitionistische, die halt noch ein bisschen strenger ist und sagt, wir akzeptieren einen Beweis erst, wenn er konstruktiv ist, erst wenn man mit dem Beweis gleichzeitig auch ein Beispiel liefern kann, dass das Behauptete existiert und ein Beweis ist nicht gültig, wenn man einfach sagt, ja okay, wir haben hier bewiesen, es muss existieren, es muss irgendwie da sein, dieses Objekt, um das es geht, aber man kann es nicht zeigen, man kann nicht sagen, was es sein soll, wie es aussehen soll, dann sagt die intuitionistische Logik, nein, das ist noch kein Beweis. Aber die klassische Logik sagt halt, ja doch, das ist schon ein Beweis, wenn du gezeigt hast, es kann nicht sein, dass es nicht existiert, es muss also existieren, dann sagt die klassische Logik, okay, das reicht uns schon. Es ist also bewiesen. Aber okay, das führt uns hier zu weit weg mit der Intuition. Wo führt mich meine Intuition hier bloß hin? Ja, lese ich hier lieber weiter. Vor allen diesen Übungen, die uns an der Austreibung der Kugel gehindert haben, sofern ihr Reiz auch weiterhin seine Wirkung auf die Genarrten ausüben konnte, klebte durchaus die Philia des Geistes daran, und das unsauber wie ein sonderbares Haftmittel. Die Liebe des Geistes. Das war zumindest bei Platon der Fall, und ich verweise Sie auf den Timaeus, auf seine ausführliche Entwicklung über die Kugel, die uns in allen ihren Einzelheiten schildert. Dies entspricht kurioserweise wie eine Wechselstrophe dem, was auch Aristophanes über die Kugelwesen sagt. Auf der einen Seite sagt uns im Gast mal Aristophanes, dass diese Wesen Pfoten haben, kleine Glieder, die hervortreten und sich im Kreise drehen. Auf der anderen Seite empfindet Platon im Timaeus mit einer sehr überraschenden Akzentuierung, wenn es um die geometrische Entwicklung geht, das Bedürfnis, uns im Vorübergehen darauf aufmerksam zu machen, dass die Kugel alles, was nötig ist, innerhalb ihrer selbst hat. Sie ist rund, sie ist voll, sie ist zufrieden, sie liebt sich selbst und vor allem braucht sie weder Auge noch Ohr, da sie per Definitionem die Hülle von allem ist, was lebendig sein kann. Daher ist sie das Lebendige schlechthin, und dies gibt uns im Übrigen die mentale Dimension, in welcher sich die Biologie entwickeln könnte. Die Annahme, dass diese Gestalt wesentlich das Lebendige bildete, müssen wir in einer äußerst strengen imaginären Buchstäblichkeit nehmen. So hat also die Kugel weder Augen noch Ohren, sie hat keine Füße, keine Arme, und man hat ihr nur eine einzige Bewegung bewahrt, die vollkommene Bewegung, die um sich selbst. Es gibt deren 6, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach vorn und nach hinten. Ja, also es gibt ja 3 Achsen im Raum. Und um jede Achse kann man es einmal in die eine Richtung oder in die andere drehen. Also insgesamt 6 Drehbewegungen, die Kugel machen könnte. Aus dem Vergleich der Texte des Gastmahls und des Timaeus und dieses doppelt zu verstehenden Mechanismus, der darin besteht, die Figur zum Clown zu machen, die für ihn die einzig würdige ist, über die Liebe zu sprechen, ergibt sich, dass in der Rede des Aristophanes Platon anscheinend seinen Spaß daran hat, eine komische Übung über seine eigene Auffassung von der Welt und der Seele der Welt zu veranstalten. Die Rede des Aristophanes, das ist die Lächerlichkeit des platonischen Sphairos, so wie er im Timaeus artikuliert wird. Also Platon hat hier laut Lacan eine Art Wechselstrophe gemacht. In seinem einen Werk Timaeus singt er dieses Loblied auf die Kugel und hier im Symposion, im Gastmahl, tritt aber die Lächerlichkeit dieser Kugel hervor, und zwar insbesondere in dieser Rede von Aristophanes. Ich lese weiter. Die Zeit setzt mir Grenzen und es gäbe noch einiges weitere darüber zu sagen, aber dafür, dass der astronomische Bezug hier sicher und gewiss ist, werde ich Ihnen dennoch den Beweis liefern, denn es mag Ihnen scheinen, dass ich mir einen Spaß mache. Diese 3 Arten von Kugeln, die Aristophanes sich ausgemalt hat, die ganz männliche, die ganz weibliche und die männliche und weibliche, sie haben dennoch jede ein paar Genitalien. Die Androgynen, wie man sie nennt, haben Ursprünge. Und welches sind diese Ursprünge? Sie sind stellar. Die männlichen stammen aus der Sonne, die Ganzfrauen kommen aus der Erde und vom Mond die Androgynen. Und sie bestätigen uns so im Übrigen den lunaren Ursprung derer, teilt uns Aristophanes mit, die Neigung zum Ehebruch haben, denn dies ist nichts anderes als einen zusammengesetzten Ursprung zu haben. Dies bloß zum astronomischen Element. Ja, die Androgynen, also die Mischwesen aus Mann und Frau, die haben den lunaren Ursprung, die sind ursprünglich vom Mond abstammt. Die Männer von der Sonne, die Frauen von der Erde. Das waren ja diese 3 Geschlechter, die vor der Spaltung existiert haben. Bevor die Menschen zerschnitten wurden, gab es merkwürdigerweise 3 Geschlechter. Aber vielleicht darauf zurückzuführen, dass es eben diese 3 wichtigen Gestirne gibt. Die Erde einmal, die Sonne und der Mond. Das sind so die 3 wichtigsten Himmelskörper eigentlich. Ja? Weiter. Nun, ragt hier nicht etwas empor, das uns die Triebfeder für die Faszination der Kugelgestalt offenbart? Es ist die Gestalt, an die nicht zu rühren, die nicht zu bestreiten wäre. Sie hat den menschlichen Geist über Jahrhunderte in diesem Irrtum gelassen, dass man sich geweigert hat zu denken, dass der Körper außerhalb jedes Handelns, jedes fremden Anstoßes entweder in Ruhe oder in gleichförmiger, geradliniger Bewegung sei. Dem Körper in Ruhe wurde unterstellt, außer der Ruhe nur eine zirkuläre Bewegung zu haben. Und die ganze Dynamik wurde davon abgesperrt. Nun zeigt uns Indes nicht die beiläufige Illustration, die uns dafür aus der Feder Platons gegeben ist, den man ebenso einen Dichter nennen kann, dass das, worum es in diesen Gestalten geht, in denen nichts hervorragt und ein Einhaken zulässt, seine Grundlagen in der imaginären Struktur hat? Aber womit hängt die Anhänglichkeit an diese Gestalten zusammen, in dem, was sie affektiv ist? Wenn nicht mit der Verwerfung der Kastration. Und Verwerfung hier übrigens auf Deutsch geschrieben, weil es ein Begriff von Freud ist, sind diese Begriffe, die auf Deutsch, sagt hier immer so kursiv, das also auf Deutsch, wenn ich es richtig lese, ja, weil Verwerfung, also dieser Begriff von Freud, ja, weiß ich jetzt nicht genau, jedenfalls gibt es da mehrere Begriffe, die Verneinung, die Verdrängung, die Verwerfung, kann ich jetzt nicht genau definieren, was Freud da meinte, aber okay, jedenfalls ist es so eine Abwehrreaktion, ein Abwehrmechanismus der Psyche. Wir lehnen also die Kastration ab und die hatte ich ja schon versucht zu beschreiben, aber ist auch egal, denn Kastration sollte sich auch von selbst erklären, sollte eigentlich, ja, etwas, jedenfalls etwas Unangenehmes, so muss man es sich, glaube ich, vorstellen. Etwas, was man nicht so gern erfährt. Und das will man natürlich verwerfen. Weiter. Das ist so wahr, dass wir es in der Rede des Aristophanes vorfinden. Diese Wesen, zweigeteilt wie Birnenhälften, werden in einer Zeit X, die man uns nicht genau bestimmt, da dies eine mythische Zeit ist, in einer vergeblichen Umarmung, um sich zu vereinen, sterben. Sie sind zu vergeblichen Anstrengungen einer Zeugung in die Erde verdammt, und ich erspare Ihnen dieses ganze Mythische, das uns allzu weit hinaustreiben würde. Wie wird sich die Frage lösen? Aristophanes spricht dazu uns exakt wie der kleine Hans. Man wird ihnen das Genital abschrauben, das sie am schlechten Platz haben, denn es ist an dem Platz, an dem es war, als sie rund waren, außerhalb, und man wird es ihnen auf dem Bauch wieder anschrauben, exakt wie bei dem Wasserhahn aus dem Traum, den sie aus der Krankengeschichte von Freud kennen, auf die ich gerade angespielt habe. Ja, die Krankengeschichte kenne ich nicht, aber ich weiß nur, dass der kleine Hans hier davor schon vorkam im Text. In einem anderen Kapitel ging es darum, ja, ein Junge, der aufwächst, welche Beziehung entwickelt er da zu seinem Penis? Da lässt Lacan dann auch diese etwas merkwürdige Bemerkung zurück. Am Ende arrangiert er sich und sagt sich, ist es abnehmbar oder nicht, oder ist es fest? Er sagt, na gut, es ist abschraubbar. Das verstehe ich nicht ganz, aber ja, der kleine Hans macht sich darüber natürlich Gedanken und genauso ein kleines Mädchen wird sich Gedanken machen über dieses Fehlen von etwas an der Stelle, wo die anderen Kinder was haben, das dann was Freud als den Penisneid bezeichnet hat. Aber okay, es ist ein bisschen lächerlich, also dieser kleine Hans, der sich das nicht erklären kann, was da von seinem Körper herabbaumelt, sagt am Ende, es ist abschraubbar, okay, ja. Irgendwie, ja, wie ein Wasserhahn, den man abschrauben könnte. Und da, sagt Lacan, Aristophanes spricht auf derselben Ebene zu uns eigentlich, er spricht genau im selben Register wie der kleine Hans und sagt, es war halt an der falschen Stelle, es war halt außen. Und jetzt müssen wir es abschrauben und vorne wieder ansetzen. Ich lese weiter. Das ist einmalig und verblüffend aus der Feder Platons. Die Möglichkeit der amorösen Befriedigung findet sich auf etwas zurückgeführt, das unbestreitbar Bezug hat, um das Mindeste zu sagen, zu einer Operation, die an den Genitalien vorgenommen wurde. Ob wir das nun unter die Rubrik des Kastrationskomplexes setzen würden oder nicht, klar ist, dass der Umweg des Textes auf dem Übergang der Genitalien auf die Vorderseite beharrt. Dies bedeutet nicht einfach nur, dass das Genitalorgan als Möglichkeit der Vereinigung, Kopül, und als Verbindung mit dem geliebten Objekt dahin gelangt, sondern buchstäblich mit diesem Objekt in ein Überdruckungs-, beinahe Überlagerungsverhältnis gerät. Das ist die einzige Stelle, an der die Funktion des Genitalorgans sich verrät, Klammer, trahi, sich ausdrückt, Klammer, tradui. Wenn man weiß, dass die Auffassung der Tragödie durch Platon, er gibt uns 1000 Belege dafür, nicht viel weiter ging als die des Sokrates, wie kann man dann nicht über die Tatsache überrascht sein, dass er da zum ersten Mal, ein einziges Mal, in einer eine schwerwiegende Angelegenheit, die der Liebe betreffenden Rede, das Genitalorgan als solches auftreten lässt? Diese Tatsache bestätigt, was ich Ihnen als das Wesentliche der Triebfeder des Komischen genannt hatte, habe, dass stets in seiner Tiefe Bezug auf den Phallus ist. Und nicht zufällig ist es Aristophanes, der darüber spricht. Er ist der Einzige, der das tun kann. Aber Platon weiß nicht, dass er, indem er ihn übers Sprechen lässt, uns hier den treibenden Dreh liefern wird, der die gesamte Fortsetzung der Rede zu einer anderen Seite hin umkippen lässt. An dieser Stelle werden wir die Dinge das nächste Mal wieder aufnehmen. Und das ist das Ende dieser Seminartagung vom 21. Dezember 1960. Ja, was ich hier nicht ganz verstehe, diese Auffassung von Platon zur Tragödie, da komme ich jetzt nicht ganz dahinter. Also, dass er sie gering geschätzt hat, denke ich mal, nicht viel von der Tragödie gehalten hat. Oder, ja, weiß nicht. Aber jedenfalls, was ihr hier sagt, das Komische hat immer Bezug auf den Phallus. Der Phallus ist einfach was Komisches, was Lachen macht. Und ja, hier tritt es also auf. Hier tritt das Genitalorgan ganz blank und bar auf. Nicht nur das männliche, aber da ist jetzt nicht genau die Rede von verschiedenen Genitalorganen. Aber ja, ganz korrekt müsste man sagen, auch die Vagina wird da ja eigentlich abgeschraubt und dann an der Bauchseite wieder angesetzt, eingearbeitet. Aristophanes, also der Witzbold, der erwähnt ja den Phallus, weil der Phallus etwas Witziges ist. gut, aber ja, das hier, was er hier sagt, also es gibt die Funktion des Genitalorgans, verrät sich hier und verrät, Klammer, trahi auf Französisch, also verräterisch ist das, also, trahi, da gibt es ein Verrat, sich ausdrückt, tradui, das ist interessant, übersetzen, traduia natürlich übersetzen, das übersetzt sich hier, diese eigentliche Funktion, und zwar, dass es nicht nur die Möglichkeit einer Vereinigung oder Verbindung mit dem geliebten Objekt wäre, sondern mit dem geliebten Objekt in ein Überdruckungs-, beinahe Überlagerungsverhältnis gerät. Was ist da also dran? Ein Überlagerungsverhältnis? Ja, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Überlagerung. Nee, weiß ich. Lieber nicht zu schnell verstehen, habe ich ja gesagt. Verstehen wir das lieber nicht so schnell. Ja, also wozu denn? Und ich glaube, ich wollte das hier nur vorlesen, weil ich es so faszinierend fand. Einfach Lacan. Habe ich ja zu Recht gesagt, dass ich mich von ihm so befriedigt fühle auf der intellektuellen Ebene, wie es von sonst niemandem. Ich fand es einfach, ja, einfach faszinierend hier. Aber ja. Ich glaube, ich habe viel gesagt und es ist jetzt wirklich auch wieder dieses Gefühl da, dass ich nicht mehr sagen will und den Text für sich stehen lassen will. Und dieses Gefühl einfach, dass ich nicht würdig bin, dem noch was hinzuzufügen in dem Moment, sondern das erstmal sacken lassen muss. Aber eigentlich kann man ja noch weitermachen mit anderen Büchern, wenn wir hier am Ende unserer Weisheit sind. Was die Kugel betrifft, diese Kugel, dann kann ich eigentlich noch mit Bataille weitermachen. Ja klar, Bataille, der, wie ich sagte, ja, mit Lacan befreundet war und der hier beschreibt, wie er sich verliebt in seine spätere Ehefrau im Jahr 1943 oder 1944, als er also offiziell noch mit der Frau verheiratet war, die dann aber schon mit Lacan zusammen war. Der Namen kenne ich jetzt leider nicht, aber sie war eine berühmte Schauspielerin zu dieser Zeit. Und sie war recht hübsch, kann ich sagen. Ja, ich habe mal ein Bild gesehen. Aber da, ja, Da verliebt sich jetzt also bei Tai in K. Heißt das hier immer noch. Immer nur K. Und ich wollte hier einfach mal etwas vorlesen. Ja, genau. Das hier ist die Stelle, die ich vorlesen wollte. So zwei Kapitelchen. Dann reicht es aber auch für heute, glaube ich. Oder gab es noch was anderes? Was ich hier nämlich auch noch mir vorgenommen habe, war dieser römische Liebesdichter Properz, der einfach wunderbare Verse hat. Properz. Ah, wird dazu kommen. Ob sie jetzt vielleicht nicht eher was Leichtes bräuchte nach diesen schwierigen Worten von Lacan, bräuchten wir vielleicht eher was Leichtes, nicht schon wieder so Philosophie wie hier bei Bataille. Ja, okay, eigentlich schon. Eigentlich habe ich jetzt schon Bock auf Properz, muss ich sagen. Jetzt, das ist auch schon fast lustig, aber gleichzeitig ernsthaft, was Properz da schreibt, wie in welche Raserei ihn die Liebe da einfach versetzt. Und ja, das ist einfach gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr zurechtkommt und wie ein Wildschwein sich zu den Wildschweinen im Wald gesellt und ja, deren Genosse wird. Genau, ich glaube, das passt jetzt ganz gut, um einfach nochmal was Leichteres zu haben zum Abschluss. Deshalb muss ich hier Bataille, glaube ich, zur Seite legen. Auch wenn das ein unglaublich gutes Buch ist hier. Der Wille zur Chance. Das eine kann ich halt zitieren, dass Bataille da sagte, er spürt, dass er, dass jeder x-beliebige Mensch auch ein Teil von ihm ist. Aber zum Glück wird das ja nur in der Liebe spürbar. Also eigentlich ist es auch was ganz Gutes, dass wir da so abgetrennt sind von unseren Mitmenschen. Da immer mitzuspüren, das wäre echt zu hart eigentlich. Aber in der Liebe, da kann man es halt echt mal spüren. Das war es, was er an irgendeiner Stelle da schrieb. Und das ist ja eigentlich wunderschön, die Liebe. Als so ein Moment, wo man sich dann mal verbunden spüren kann mit der gesamten Menschheit. Oder zumindest diese Wahrheit mal erspüren kann, dass eigentlich kein Unterschied gibt zwischen den Wesen. Ja, das finde ich jetzt hier nicht, aber ist ja auch egal, das habe ich so ungefähr zitiert. Und jetzt lese ich aber Properz vor zum Ausstieg. Ja, Mann, das ist wirklich unglaublich Properz, was der gedichtet hat. Also ein Römer, geboren etwa 50 vor Christus, Properz, ein bekannter Dichter, aber nicht der bekannteste. Ich glaube, Ovid war ein noch bekannterer Liebesdichter. Und Ovid ist es auch, der bei Eva Illus in ihrem Liebesbuch, das ein sehr schmerzhaftes Buch ist, wie ich festgestellt habe, sehr schmerzhaft, da so viele bittere Erkenntnisse eigentlich über die Liebe nachzulesen. Aber sie hat auch ein Zitat von Ovid vorangestellt, also ein Zeitgenosse von Properz, auch ein alter Römer. Das kann ich hier mal kurz vorlesen. Weil Ovid sagte da, er wollte es ganz authentisch beschreiben, sodass derjenige, der seine Liebesgedichte liest, schon denkt, der Dichter würde über ihn selbst schreiben. Irgendein verräterischer Freund, genau, hätte da was verraten von dieser Liebe, die der Jüngling da spürt, und hätte das an den Dichter weiterverraten und der Dichter hätte das dann aufgeschrieben. Dieses Gefühl, sagt Ovid, wollte er da erzeugen im Leser. Das ist ja unglaublich. Und das will Eva Illus wohl auch, aber ja, da kann ich nur sagen, das ist eigentlich gelungen, weil dieses Buch ist wirklich ein bisschen schmerzhaft und ja, sie erzeugt darin eigentlich auch wieder diesen Schmerz, den man in der Liebe vielleicht spüren kann. Das ist unglaublich schmerzhaft zu lesen, aber auch unglaublich gut eigentlich. Aber ja, hier dieses Zitat von Ovid. Lesen soll mich das Mädchen, das sieht's den Verlobten, nicht kalt bleibt. Und der Knabe, den Lust anrührt, von der er nichts weiß. Irgendein Jüngling, wie ich jetzt vom Bogen verwundet erkenne, jene Symptome, die ihm anzeigen eigene Glut, wundre sich lange und rufe, belehrt von welchem Verräter schrieb der Dichter da auf, was mir grad selbst widerfuhr. Das ist also Zitat von Ovid. Mit dem Properz auch in Austausch stand. Aber jetzt lesen wir Properz, seine Elegien, das Cynthia-Buch. Cynthia ist also seine Angebetete, die hier immer wieder vorkommt als Phantasma. ist nicht ganz leicht einzuordnen, die verschiedenen Kapitel scheinen ja, von verschiedenen Sprechern, auf verschiedenen Sprecherpositionen heraus. Einmal hat der Cynthia dann doch, hat er das Herz von Cynthia gewonnen, dann ist sie wieder weit fort und dann scheint es so, als würde ein Freund ihm Ratschläge erteilen und ihm sagen, ja, jetzt siehst du halt, wie das ist mit dem Eros, der dich getroffen hat. Und ja, scheint irgendwie ein bisschen wirr immer wieder, aber lesen wir hier einfach mal rein. Die ersten zwei Kapitel sind auf jeden Fall sehr lesenswert. Und mal schauen, wie uns das hier mitreißt. Elegien, erstes Kapitel. Cynthia nahm unseligen mich mit ihren Blicken gefangen, mich, den niemals zuvor Liebesgelüsten berührt. Nun aber senkte mir Amor die stolzen Blicke zu Boden, auf den Nacken, den Fuß hat mir der Lose gesetzt, bis er, der Schalk, mich gelehrt, die züchtigen Mädchen zu meiden und zu leben fortan in flatterndem, leichtem Genuss. Und so wühlet ein Jahr schon mit Wahn in dem Busen, und die himmlischen selbst wenden sich feindlich von mir. Keine Gefahren noch Mühen, mein Tullus, scheute Milanion, bis Atalantas Trotz, bis er die Spröde bezwang. Denn durch Parthenios Höhlen pflegt er bald rasend zu irren, hat sich zum borstigen Wild bald als Genosse gesellt. Und von des Hyälus knorriger Keule wuchtig getroffen, ächzte er triefend von Blut auf dem arkadischen Fels. Also konnte er das spröde, flüchtige Mädchen bezwingen. In der Liebe vermag bitten und dulden gar viel. Mich lässt leiden der Gott und lässt mich hilflos und ratlos und er meidet den Pfad, den er mich einstmals geführt. Aber ihr, die ihr wisset, den Mond herniederzuzaubern und auf magischem Herd eifrig die Sterne bespricht, wandelt nun, wenn ihr's vermöget, den Sinn meiner Herrin. Liebe mache sie bleich, bleicher als mich sie gemacht. Dann will ich gerne euch glauben, dass Sterne und Flüsse, dass ihr das himmlische Licht niederzuzaubern vermögt. Oder ihr, die ihr heut gar spät den Gefallenen mahnet, sucht ihr, Freunde, ein Heil meiner krankenden Brust. Gerne wollt ich Flammen ertragen und glühendes Eisen, dürft ich nur sagen all das, was der Zorn mir befiehlt. Führet mich weit durch weltferne Meere in weltferne Lande, es erfahre kein Weib, welches Land mir Asyl. Ihr bleibet da, wenn Amor euren Bitten sich zuneigt und von der Liebe beglückt, lebt in traulichem Bund. Mir beschert nur die Liebste schlaflose, bittere Nächte. Amor, der säumige Gott, gönnt mir nicht Ruhe noch Rast. Euch aber warn ich, flehet dies Übel. Es bleibe ein jeder treu der erkorenen Maid, wende sich nimmer von ihr. Wer aber weise sich dünkt und meinem Warnruf sein Ohr schließt, der wird vom Leide geprüft merken, wie treu ich gewarnt. Ja, es bleibe ein jeder bei seinem Liebling, genau. Weil das ist einfach zu schlimm, was Amor dann sonst mit einem anrichtet. Ja, das ist es. Lieber vor der Liebe mal warnen, so wie ich meinte. Lieber sie als eine Seuche sehen. Aber okay, jetzt Kapitel 2, da geht es um die natürliche Schönheit. Da sagt er, die Liebste soll sich doch nicht mal so behängen mit vielen Klunkern und schönem Schmuck aus fernen Ländereien, sondern das Amor ist doch auch nackt, sagt er. Also einfach die natürliche Schönheit muss ja nur zur Entfaltung kommen und Amor mag keinen Schmuck und so weiter. Die orontäische Narde, die mich nur so berührte, weiß nicht, was das heißen soll, aber Oro, vielleicht auch hat es mit Gold zu tun. Die Narde steckt irgendwie in den Haaren und ja, das findet der Dichter hier nicht so passend, diesen ganzen Schmuck da an der Geliebten. Das lese ich auf jeden Fall noch vor. Sage mir, Liebste, wozu der überflüssige Haarschmuck? An dem koischen Kleid so viel Falten, wozu? Die orontäische Narde durchtränkt mit Duft deine Locken. Künsten der Fremde zulieb stellst du geputzt dich zur Schau. Durch erhandelte Künste zerstörst du natürliche Anmut und dem reizenden Glied nimmst du die eigene Pracht. Deine Schönheit bedarf nicht der Kunst mit Hilfe, das glaube. Amor, der Nackte, mag nicht Reize, geschaffen durch Kunst. Sieh, wie in tausend Farben die Erde sich ziert ohne Künste und ohne Pflege wächst reicher der Efeu hervor. Aus den einsamen Höhlen leuchtet hervor der Arbutus. Wege, die keiner gelehrt, geht der geschwätzige Quell. Reich an glitzernden Kieseln glänzen die schimmernden Ufer. Süß ist der Vögel Gesang, kennen die Kunst sie auch nicht. Hilaira und Phoebe, Leukippos blühende Töchter, setzten gewiss nicht durch Putz Castor und Pollux in Brand. Nicht die Tochter Evens, die den buhlenden Phoebos verschmähte, Idas gab sie sich hin, der mit dem Gotte gekämpft. Nicht durch gleißenden Flitter betörte Hippodamia Pelops den Fremdling, der sie weit in die Fremde entführt. Strahlend war ihr Gesicht, durch keine Künste verunziert. Was die Natur ihnen gab, glich appellischer Kunst. Freilich, sie trugen nicht Sorge, Männer durch Blendwerk zu täuschen, Männer zu fangen in Hauf. Keuschheit war ihnen Zier. Ich aber fürchte nicht, dir minder als jene zu gelten. Schön genug ist die Maid, wenn sie nur einem gefällt. Dir besonders hat Phoebus beschert, die Gabe zu dichten. Kalliopea hat dir lächelnd die Leier gereicht. Deinen lieblichen Worten einzig bezwingende Anmut, wie sie Minerven ergötzt, wie sie der Venus so lieb. Drob sollst stets du mir lieb sein und meinem Leben ein Jubel. Halte nur elenden Prunk ferne dem blühenden Leib. Ei, das ist doch ein gutes Schlusswort. Da kann ich jetzt eigentlich nicht weitermachen, aber es wird auf jeden Fall noch weitergehen mit Properz. Aber ich glaube, ja, das ist ja ein gutes Wort zum Schluss. Halte nur elenden Prunk fern dem blühenden Leib. Ja. Wozu so viel Schminke, so viel Schmuck? Auch bei Männern. Wozu denn so, bei Männern gibt es vielleicht nicht so viele gesellschaftlich erzeugte Imperative, sich herauszuputzen und sich zu schminken und ja, wie bei Frauen. Aber es ist ja schön, wenn es den Frauen gefällt. Aber ja, ich finde einfach nur, da liegt schon was drin, in dem, was er hier sagt, dass das Amor eigentlich, dass Amor ja eigentlich nackt ist und er diesen Leib auch schon so liebt und man dem nichts hinzufügen muss, diesem blühenden Körper. Die orontäische Narde durchdringt dein Haar. Damit, ja, fühle ich jetzt doch schon meine Kräfte schwinden. Das ist schade. Da bin ich jetzt doch nur bei 2 Stunden und 10 wieder rausgekommen, sehe ich hier. Nun gut. Das, ja, ja. Aha. Soll jetzt aber für heute genug sein, habe ich mir gedacht. Für heute reicht es dann wirklich. Und auch wenn es mir schwerfällt, das von Bataille hier zu lassen, muss ich dann doch mal vernünftig sein und meine Kräfte hier schonen. Hier ist auch noch mein Kater gekommen. Ich dachte, der will vielleicht auch noch was sagen. Ja, Carlo. Die Kräfte schonen, genau. Und jetzt ein Lied habe ich mir schon ausgesucht, nämlich bei Properz hieß es ja ganz am Anfang im ersten Satz, nämlich namst Unseligen mich mit Blicken gefangen sind, ja. Also mit Blicken wurde er hier geködert und gefangen. Und das ist wunderbar, um zu erklären, was mir da auch immer wieder passiert, dass mir so ein Blick einfach schon da hineinstürzt in die Augen des Gegenübers und so gefangen genommen wird. Deshalb passt dieses Lied hier ganz gut als Outro. Schau mich nicht so an von Lotte. Okay. Okay. Ja, das passt dann hier als Outro. Und nächstes Mal vielleicht wieder ein spanisches Lied, vielleicht Paulo Londra wieder Solo pienso en ti. Ich denke nur an dich. Solo pienso en ti, sí. Ja, aber für heute bleiben wir deutsch. Und das ist jetzt Lotte, schau mich nicht so an. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Gracias por la atención, por el respeto y la atención que me prestaron. Y hasta la próxima vez. Me despido de ustedes y espero que la hayan pasado bien. No les haya confundido demasiado con mi filosofía, con mis poemas. Bueno, ya podré leer algunas poemitas mías que también compuse en alemán, pero también en español, que es buenísimo, pero no sé, es un poco personal, me da pena leerlo en público, por eso creo que no vamos a llegar a esos poemas, pero voy a ver si hay algunos que sí se pueden leer. Y así les digo chao, adiós, vielen Dank für eure Präsenz hier in Folge 38 Tischlein deck dich und bis zum nächsten Mal, bis zu Nummer 39.
Immer ein Anfang, immer ein Pochen bis zum Hals bei dir, bei dir. Immer so kopflos, hey, warum bin ich schon wieder hier, bei dir? Weiß nicht, was hier passiert, verdammt, ich lieb das Chaos, das du kriegst. Ich geh dir aus dem Weg, will dich ignorieren, es wird nie funktionieren, nie funktionieren. Und wieder mal fall ich in deine Augen, will mich darin verlaufen, nach allem, was war. Versteh's nicht, warum will ich noch immer dich? Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Ich geh neue Wege, aber keiner führt an dir vorbei, vorbei. Du sagst, dass ich fehle, dass es dich immer noch zu mir treibt. Weißt nicht, was hier passiert. Du sagst, du brauchst das Chaos, das ich kreier. Gehst mir aus dem Weg, willst mich ignorieren. Es wird nie funktionieren, nie funktionieren. Und wieder mal fall ich in deine Augen, will mich darin verlaufen, nach allem, was war. Versteh's nicht, warum bin ich noch immer dich? Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Weil ich bei dir nicht anders kann. Ah ja, ah ja, ah. Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Und wieder mal fall ich in deine Augen, will mich darin verlaufen, nach allem, was war. Versteh ich's nicht, warum will ich immer dich? Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Weil ich bei dir nicht anders kann. Oh, 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 oh. Schau mich nicht so an, bei dir nicht anders kann. Schau mich nicht so.
Lotte mit Nis Kötting am Piano.